bei dir gibt es heute Bier.
Mhm.
Mal Abwechslung.
Ja, dachte mir. Ich kann keinen Wein mehr sehen.
Ja, das kann ich verstehen. Kaum stimmt die Topic-List und man hat sich damit auseinandergesetzt, hat man Knoten in den Kopfhörern.
Mhm.
Das ist auch wieder typisch Sozialpädagoge gewissermaßen.
Es muss jetzt nicht unbedingt Sozialpädagoge sein hier. Kann es auch du sein. Dann starte ich mal. Hallo und willkommen bei unserem Mädelsabend. Wir, das sind die Social Sisters und ich bin die Steffi.
Und ich die Ria.
Und uns verbindet seit über 20 Jahren eine tiefe Freundschaft. Wir sind sozusagen soziale Schwestern, daher auch der Name unseres Podcasts. Wir arbeiten beide im sozialen Bereich und haben somit einen breit gefächerten Einblick in die Gesellschaft und wollen hier ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Natürlich nennen wir keine Namen und keine relevanten Daten. Ganz wichtig, hier geht es aber auch immer mal wieder sehr lustig zu. Wir finden nämlich, alles geht einfacher mit ein bisschen Humor. Was fehlt noch? Ach so, ja, ab und zu wird es ein bisschen fachlich, aber wir wollen jetzt bewusst keine Fachvorträge halten. Das heißt, das ist hier kein Fachpodcast, sondern es ist wirklich ein reiner Friendship-Podcast. Wie das bei Sozialpädagogen und sozialen Menschen so ist, sind wir natürlich ganz versessen auf Kommunikation. Und das heißt, wir haben ein riesengroßes Interesse an euren Beiträgen, Fragen, Ideen und auch an euren eigenen Geschichten, euren Erfahrungen. Und wir freuen uns natürlich ganz besonders über eure Bewertungen bei iTunes, Spotify, Deezer und so weiter.
Und los geht's! Ich glaube, du hast tatsächlich nichts vergessen, so wie ich letztes Mal.
Ja.
Streber. Klassisch, Frage, wie geht's dir heute? So?
Ja, also das ist so eine Frage gerade zu dieser, also wir machen ja heute übrigens keinen Corona-Podcast, aber trotzdem ist Corona natürlich ein Thema in der Hinsicht, dass man jetzt gerade einfach nicht so viel zu erzählen hat. Und heute hat mich ein ehemaliger Kollege und inzwischen guter Freund angerufen und es war so ein witziges Telefonat, weil es so, ja und bei dir, ja, 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 ich weiß jetzt auch nichts. Also man hat sich irgendwie echt wenig zu erzählen. Von dem her ist meine Befindlichkeit heute gut. Gestern hatte ich so eine Tiefphase, weil ich echt keinen Bock mehr hatte. Mich hat es ein bisschen genervt.
Ein bisschen Lagerkoller-Alarm sozusagen.
Ja. Und bei dir?
Kann man jetzt gar nichts Aufbauendes dazu sagen, gell? Außer, dass wir hier uns wenigstens mit unserem Podcast beschäftigen
können. Sehr richtig.
So. Ja, bei mir. Ich bin heute sehr gut drauf. Letzte Woche war ich ja irgendwie so ein bisschen down. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ist heute nicht so. Bin sehr happy, habe mich echt auch schon den ganzen Tag sehr auf den Podcast heute gefreut. Heute hat vor allem die Vorbereitung. Heute habe ich mir ein bisschen mehr Zeit genommen für die Vorbereitung und auch schon etwas früher als eine halbe Stunde vorher, nämlich heute am Nachmittag. Es war cool. Es hat Spaß gemacht. Ich habe mir dazu seit 100.000 Jahren mal wieder eine Fertigpizza gemacht und mir die währenddessen reingehauen. Es war super. Genau. Also eigentlich sehr positiv und hat damit gar nichts zu tun, finde ich aber faszinierend. Deswegen möchte ich es anmerken. Wir haben uns heute solche Schutzmaskendinger bestellt. Nicht bestellt, gekauft sogar. Also wir haben sie jetzt schon hier auf dem Tisch liegen. Und dann waren wir einkaufen, beziehungsweise ich, und habe sie natürlich auf dem Tisch liegen lassen. Also mal sehen, was da noch was wird. Wir halten euch auf dem Laufenden. Aber das hat mich beeindruckt, auch wenn es jetzt kein großes Thema ist. Aber wie du sagst, so viel aufregende Dinge passieren nicht. Da darf man schon mal Atemschutzmasken ins Feld führen.
So viel zu mir. Ich habe letztens aber deinem Podcast zugeschaut. Das ist so ein Videopodcast, ich habe mir überlegt, ob ich ihn LMF, Lebensgefährte / Mann,
LMVDK. LMVDK?
Ja. Mein LMVDK, also mein Lebensgefährte /Mann /Vater meiner Kinder.
LMVDK, das merken wir.
Der schaut sich immer so einen Videopodcast an und da, also ich kann da immer nicht lang zugucken, weil das sind irgendwie 5 Männer. Aber die haben auch von irgendeiner Firma so Schutzmasken vorgestellt, die wie so ein Loop-Schal sozusagen sind, die du dann hochtun kannst. Und die helfen wohl auch Allergikern gegen die Pollen. Ach, schau. Ja, das ist ja auch mal eine gute Idee.
Mhm. Und vor allem praktisch.
Wir wollten jetzt noch kurz, weil wir hören uns ja natürlich immer diese Folgen dann nochmal an, gell?
Ja.
Exzessiv. Weil ja, uns absolut Spaß macht, uns selber zuzuhören. Uns ist jetzt einfach nochmal aufgefallen, dass es dann immer noch mal was gibt, weil man ist dann so im Redefluss und redet und man will ja auch, dass es nicht immer ewig lang dauert, ja, und nicht so viel rausschneiden muss und das nicht so kürzen muss. Und dann ist uns aufgefallen, dass man halt dann immer so Dinge vergisst, die einem danach dann irgendwie noch so auf der Seele brennen. Und deswegen haben wir uns jetzt gedacht, wir führen das jetzt mal so ein als festen Punkt auch.
Ja,
dass wir da nachträglich Anmerkungen machen zu unserer letzten Folge. Und es war Arbeiten im Heimkontext. Uns war einfach nochmal wichtig zu sagen, wir wollten nicht, dass es jetzt rüberkommt, dass die Arbeit in einem Heim oder in einer stationären Einrichtung halt, ja, das kam ein bisschen negativ rüber, das stimmt schon, das habe ich auch so gesagt, weil, also man muss sagen, es hat sich einfach über die Jahre, glaube ich, auch so entwickelt. Es ist ja aufgrund des Fachkräftemangels jetzt so, dass man sich schon aussuchen kann, was man macht. Und ich bin mir sicher, und ich kenne auch einige, es gibt ganz leidenschaftlich passionierte Leute, die gerne im stationären Bereich arbeiten und die da voll drin aufgehen, die auch super mit diesen Schichtarbeiten und Wochenendarbeiten und Nachtarbeit und so weiter umgehen können. Ich habe nur so beobachtet in den letzten Jahren, dass sich das schon so ein bisschen verändert hat. Also das will ich jetzt gar nicht werten. Ich kann das auch verstehen, weil, da kommen wir sicher später noch drauf, es ist ja auch so ein Frauenberuf, Sozialpädagoge. Es gibt auch viele Männer, aber es ist schon eher so ein Frauenberuf. Es ist aber egal, ob es Frau oder Mann ist eigentlich, weil auch junge Männer, die werden dann irgendwann Papa, heiraten und so weiter und so fort. Und dann ist es halt eigentlich auch nicht mehr so leicht zu vereinen, diese Schichtarbeiten. Und deswegen, ja, glaube ich, ist es eher so, weißt du, ich glaube nicht, dass das die Arbeit an sich ist, weil die Arbeit an sich ist nämlich cool. Also ich habe das ja auch schon gemacht und es ist einfach super, ja. Aber du bist da halt schon irgendwie so voll drin. Also du lebst ja wie in einer Familie zusammen. Also das sollte zumindest so der Hintergedanke sein. Ja, und das musst du halt dann schon auch immer hinkriegen, gell, zeitlich, dass du deinen Partner da noch siehst, dass du deine Kinder da noch siehst, wenn du halt dann am Wochenende arbeiten musst und so weiter und so fort. Also ich glaube eher, dass das der Grund ist. Nicht, dass das jetzt ein ungeliebter Job ist, weil das glaube ich nämlich gar nicht.
Genau, ich finde, du hast es somit perfekt zusammengefasst. Das Arbeitsfeld an sich, der Inhalt ist sehr schön, sehr wertvoll. Man erlebt ganz viele tolle Fortschritte, Erfolgserlebnisse. Ja. Es ist irrsinnig spannend, sehr breit gefächert. Aber genau, die Rahmenbedingungen sozusagen, einfach was diese Arbeit im Heim mit sich bringt, gezwungenermaßen, geht ja nicht anders.
Ja.
Genau, die sind einfach die große Herausforderung, gerade für Familien, denke ich, auch ganz, ganz schwierig zum Gestalten und zum Händeln. Und von dem her weichen einige mit Sicherheit dann gerne auch aus auf regelmäßige Arbeitszeiten, freie Urlaubsplanung in dem Sinn, genau, ja, wo das einfach alles einfacher ist. Das war es einfach nochmal wichtig, dass das nochmal ein bisschen rauskommt, nicht dass rüberkommt, dass das Arbeitsfeld an sich unbeliebt ist
oder
unattraktiv, überhaupt nicht, sondern halt die Rahmenbedingungen sind fordernd, muss man einfach so sehen. Ja, das war noch so ein Punkt, den wir einfach nochmal kurz aufgreifen wollten. Mir ist jetzt auch vorhin noch kurz noch gekommen, noch ein zweiter Punkt aus der letzten Folge, da war auch mit Thema, dass aufgrund von Corona es zu Situationen oder zu vermehrten Situationen kam, dass Kinder, die zu dem Zeitpunkt bei den Eltern auf Besuch waren, wo dann diese Ausgangsbeschränkungen quasi aufkamen, dann dort verblieben sind, aufgrund, dass man jetzt nicht großartig von A nach B pendeln soll. Mhm. Haben wir uns da auch nochmal ausgetauscht, dass das ja in vielen Kontexten sehr ungünstig auch sein kann. Bin da auch nochmal in mich gegangen, wollte da auch nochmal klarstellen, dass, also es gibt diesen Kontext, es findet statt oder hat stattgefunden, ja, wo bemerkt, in Fällen, wo keine kritische Gefährdung irgendwie zu Hause vorliegt, ja, aber das war mit Sicherheit nicht die Mehrheit, ja.
Nee.
Das kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch in unserem Eifer des Gefechts dann ein bisschen so rüberkam oder von mir so formuliert wurde. Das wollte ich auch nochmal kurz aufgreifen, dass das wenige Fälle sind, aber die kamen halt vor.
Genau. Ja, das war auch was, wo ich dann immer wieder mal so mir gedacht habe, oh Gott, haben wir das jetzt alles so richtig ausgedrückt? Und da muss man einfach dazu sagen, wir haben halt jetzt nicht stundenlang Zeit, das will sich dann auch keiner mehr anhören, ehrlich gesagt, wenn wir da jetzt jede einzelne Möglichkeit, die irgendwie möglich wäre, in Betracht ziehen. Und ich finde auch nochmal wichtig zu erwähnen, ja, natürlich, also bei den meisten Fällen nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil ich habe dann ja auch gesagt, oh Gott, das geht ja gar nicht. Das war so meine erste Reaktion. Da dachte ich mir danach auch, oh Mann, hey, hätte es auch mal anders ausdrücken können. Also man muss einfach dazu sagen, es gibt die Fälle, da kommen Kinder in eine stationäre Einrichtung, weißt du, wirklich einfach ganz fürchterliche Verhältnisse zu Hause herrschen. Das brauchen wir jetzt auch nicht beschönigen. Es gibt wirklich krasse Fälle und ich denke, jeder von uns hat sowas schon mal gehört und weiß das. Ja, also da finde ich, braucht man auch nicht jetzt irgendwie so tun, als wäre irgendwie heile, heile, wie sagst du, Regenbogen?
Pony, Regenbogenwelt.
Und ich bin mir sicher, in solchen Familien wird es auch nicht so gewesen sein. Und bei anderen Familien, das haben wir ja in der Folge, in der ersten Folge auch schon beleuchtet, da kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie das gut hinkriegen. Und der eigentliche Hintergrund bei einer stationären Unterbringung ist eigentlich immer die Rückführung in die Herkunftsfamilie. Ja, das ist ja ein wesentlicher Punkt von Heimarbeit. Es soll ja nicht so sein, dass die Kinder ewig im Heim bleiben, sondern es ist ja immer der Plan eigentlich, außer in ganz krassen Fällen, dass die Kinder irgendwann zurückgeführt werden können.
Und unter diesem Aspekt hat es mit Sicherheit auch stattgefunden, ja, dass dann eben Kids dann relativ lang dann jetzt auch zu Hause sind. Aber wie gesagt, das sind letztlich vielleicht vermehrte, aber grundsätzlich eher mal die Ausnahmefälle. Und jetzt auch nicht überkritisch, aber halt auch, das darf man auch nicht verschweigen, halt auch grundsätzlich ist es halt nicht erfreulich, weil die, beziehungsweise nicht so zielführend, weil halt erarbeitete, schon positive Aspekte dadurch halt vielleicht Gefahr laufen, wieder ein bisschen rückfällig zu werden. Aber
genau. Ja, und ich denke mir, das wird immer mal wieder vorkommen, dass wir halt dann auch Dinge überspitzt ausdrücken, weil wir da erstmal uns in unseren Gefühlen es war so, dass ich mir dachte, krass, ich war einfach total überrascht davon, von der Info. Deswegen habe ich da auch so reagiert. Und dann denkst du ja nochmal drüber nach, aber ich finde, das gehört ja auch dazu.
Voll okay.
Auch spontan antworten und erstmal spontan unsere Meinung rauslassen und dann denkt man gleich nochmal drüber nach und dann.
Finde ich auch. Und außerdem, die Steffi hat es gerade gesagt, wir sprechen ja hier von Meinungen, ja, nichts, was wir hier diskutieren oder formulieren. Das ist nirgends ein Stein gemeißelt, das ist nirgends irgendwo jetzt auch wissenschaftlich fundiert, also hoffentlich das meiste schon, ja, aber letztlich sind es einfach unsere Meinungen, die wir mit unserem beruflichen Background einfach haben und Erfahrungen, die wir haben. Also das ist alles jetzt auch kein Richtwert, ja, nachdem sich alle stellen oder
genau.
Ja. Das wäre es jetzt noch so zu den nachträglichen Anmerkungen, glaube ich, gewesen. Oder hast du noch was gehabt, Steffi?
Nö. Wir haben ja überlegt, was wir machen und hatten eigentlich erst den Plan, wieder was mit Corona zu machen. Und dann hat die Ria, und ich bin dann voll dankbar drüber, zu mir gesagt, boah, weißt du was, wollen wir nicht einfach gleich das typisch Sozialpädagogen-Thema machen, wovon wir letztens schon geredet haben. Und da haben wir gesagt, ja, das machen wir jetzt heute. Wir lassen das Corona mal Corona sein. Oder Corona, wie manche Leute sagen.
Corona.
Ja, stimmt. Corona. Und machen jetzt mal was nichts damit zu tun hat.
Ja, und was einfach auch so ein bisschen lustig ist. Das soll so ein bisschen, also zum einen soll es ein bisschen zum Schmunzeln anregen. Ja. Mhm. Wir möchten das einfach mal so ein bisschen im Witz auch aufgreifen. Oder wie sagt man so mit
Selbstironie.
Ich finde, das dürfen wir auch, weil wir machen das mit Herz, wir machen das mit ganz viel Herzblut eben und wissen aber sehr wohl, wie wir Sozialpädagogen ticken, kennen sehr viele Sozialpädagogen als Kollegen, als Freunde im beruflichen Kontext, wenn man Kollegen irgendwie trifft. Ja, das ist witzig. Man trifft verschiedene Personengruppen, man trifft verschiedene Typen und ja, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass Sozialpädagogen eine eigene Gruppe sind. So.
Ja, und irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Also ich finde, irgendwie sind wir auch ganz normale Menschen.
Richtig, das ist definitiv so. Aber wir wollten uns ja erstmal so ein bisschen schon auf diese typischen Sozialpädagogenrollen oder Typen eben einfach mal just for fun uns damit auseinandersetzen. Man wird ja schon vom Studium an, finde ich, damit konfrontiert irgendwie. Dass einfach ganz unterschiedliche Leute da sind. Gilt natürlich für andere Berufsgruppen genauso,
wurde gemerkt.
Aber die können wir hier schlecht aufgreifen, weil ich glaube, da machen wir uns gegebenenfalls unbeliebt. Wir können auch mal über
Juristen. Das Gleiche wollte ich auch. Wir machen mal was über Juristen. Komm, aber das machen wir jetzt, das lassen wir uns erst noch ein bisschen Zeit und wir haben noch ein bisschen Feldstudie hier.
Ja, genau. Wir werden mal einen anderen Blick auf unsere Männer werfen.
Okay.
Einen forschenden Blick auf unsere Männer. Vielleicht kommt meine Juristenfolge raus. Heute aber typisch Sozialpädagogen ist so unser Hauptthema. Ich habe es vorhin schon angedeutet. Einfach kurz bevor wir aufgenommen haben, bin ich mit meinem Göttergarten auf der Terrasse in der Sonne gesessen und habe mir gedacht, jetzt gehe ich mal dieses Horrorszenario ein und frage ihn aus dem Nichts heraus, was für Ideen kommen ihm salopp in den Kopf, wenn ich ihn jetzt frage, typisch Sozialpädagoge? Es war ein bisschen frustrierend, weil es kam erstmal.
Ja, sag jetzt.
Nichts!
War wirklich nur so.
Zirp, zirp,
zirp.
Und gefolgt von, ja, puh, ja, was zeichnet ein Sozialpädagogen aus? Und da kamen dann eher so Dinge, ja, die wissen immer sehr viel oder glauben sehr viel zu wissen, haben zu allem eine Idee und haben zu allem eine Meinung, diskutieren ganz gerne und sehr viel. Ja, und zu gewissen Themen wirkte es oder wirken wir in seinen Augen manchmal auch etwas weltfremd. So.
Weltfremd?
Das lasse ich jetzt mal ganz wertlos so stehen. Okay. Ja, puh, habe ich mir auch gedacht. Ja, er hat dann auch kurz innegehalten. Es kam dann schon auch noch, ja natürlich, jetzt ganz davon abgesehen, dass er interessiert an Menschen und sehr nicht hilfsbedürftig ist. Das hat nicht er gesagt, das habe ich jetzt gesagt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, hilfsbereit. Oh Gott, wollen Menschen helfen, wollen Lösungen finden. Das kam dann alles noch so im Nachhinein ein bisschen, um es nicht ganz so drastisch dastehen zu lassen. Aber ja, das war so seine erste Idee, was ihm so in den Kopf kam. Jetzt muss man dazu sagen, auch er ist Jurist, wo, glaube ich, Welten aufeinander prallen. Ja, das muss man jetzt auch mal dazu sagen. Ja, gut. Und er kennt halt auch mich. Also vielleicht kommt ein ganz bisschen, fließt da auch so mit rein, wie ich vielleicht aber auch ein bisschen so ticke. Aber ja.
Aber meinst du, ist es so? Weil ich denke mir oft, wenn mein LMV mich hier so zu Hause erlebt, dann weiß der, glaube ich, überhaupt nicht, wie ich in der Arbeit bin, denke ich mir oft. Also das kannst du nicht vergleichen.
Nee, das kann man auch nicht. Das sind dann, glaube ich, vielmehr so die persönlichen, also was dann da jetzt auch zum Beispiel, wenn es auf mich bezogen gewesen ist, wiedergespiegelt ist, sind so persönliche Elemente, die man hat, oder die ich jetzt zum Beispiel habe. Ja, hoffentlich nicht. Also viel weltfremd ist schon sehr bitter. Aber okay, wir lassen es mal so stehen. Ja, die klassische Beschreibung wollten wir, glaube ich, uns noch ein bisschen angucken, oder?
Ich wollte noch sagen, jetzt auch, wenn wir gerade eh bei diesem Juristen und Lebensgefährte Mann Vater meiner Kinder Thema sind. Ich kenne ihn ja schon seit dem Studium und witzig, er hat leider keinen dieser Fälle mehr gefunden, aber schon im Studium hatten die im Jurastudium so Fälle, also die kriegen ja dann immer so Fälle, die sie dann bearbeiten müssen zu irgendeinem Thema. Und da gab es oft den Sozialpädagogen, der da eine Rolle gespielt hat, der dann immer als Birkenstock tragender, Tee trinkender, Stuhlkreis bildender Mensch dargestellt wurde. Das waren so, also es war immer so, dann kam der Tee trinkende mit Birkenstockschuhen bekleidete Sozialpädagoge.
Das ist witzig, dass du das sagst, weil das hat mein Göttergatte auch noch angeführt. Genau, also Birkenstock und bei ihm war es Kaffee trinkend.
Ja, Kaffee, okay, aber Tee, hallo?
Ja, nee. Tee finde ich auch grenzwertig. Nee.
Aber Kaffee trinkt jeder.
Ist unsere Meinung.
Ja,
aber woher kommt das eigentlich, gell? Weil die Beschreibung, ganz ehrlich, also jetzt so Schlabberlook und Birkenstock und so, habe ich jetzt tatsächlich, würde mir auch ganz schnell in den Sinn kommen. Wobei wir beide zum Beispiel überhaupt nicht so ticken. Nee. Ja? Also, aber es ist irgendwie so ein allgemeines Klischee. Muss man jetzt einfach mal so sagen. Wobei es interessant wäre, woher das rührt. Aber vielleicht ist das auch aus der Vergangenheit noch ein bisschen mehr.
Weiß man nicht. Ich habe gestern mal typisch Sozialpädagoge gegoogelt. In Vorbereitung gestern schon übrigens. Ja, wollte ich nur kurz nochmal erwähnen.
Dann wieder voraus. Mann.
Ich habe dann einen Witz gefunden. Darf ich dir mal vorlesen? Alle Sozialpädagogen jetzt zuhören, kennen den wahrscheinlich schon. Aber das ist jetzt so eine Frage und da gibt es mehrere Antworten drauf. Hast du den auch gelesen mit der Glühbirne?
Ja. Der war echt witzig.
Und ich finde, da hast du ja alles drin.
Und danach da hast du alles drin, da hast du alle Typen auch drin tatsächlich, die wir heute so angucken wollen.
Also die Frage ist, wie viele Sozialpädagogen brauchst du, um eine Glühbirne zu wechseln? Es gibt jetzt mehrere Antwortmöglichkeiten. Antwort 1, keinen. Dafür ist kein Geld in unserem Budget. Es ist nicht die Glühbirne, die einen Wechsel benötigt, sondern das System. Ja. Nur einen, aber er muss zur Supervision bei einem Elektriker, in Klammern multidisziplinärer Ansatz, um mehr über theoretische Ansätze der Elektrizität zu lernen. Wir wechseln keine Glühbirnen. Wir befähigen sie, mit der Situation klarzukommen und sich selbst zu wechseln.
Super.
Wir brauchen nur einen, aber wir müssen die Glühbirne da abholen, wo sie steht.
Auch richtig.
Ja. 3. Einen für die Arbeit, einen, um die Erfahrungen zu teilen und einen zur Supervision, damit die Professionalität der Arbeit gewährleistet ist. Keinen. Die Glühlampe ist nicht durchgebrannt. Sie erscheint nur in einem anderen Licht.
Aha. Okay.
Eigentlich eh egal, da die Glühbirne sowieso wieder dem Burnout-Syndrom anheimfallen wird. Nur einen. Sozialpädagogen haben nie ausreichend Zeit, um gemeinsame Termine zu finden.
Das letzte war nicht so lustig.
Die fand ich auch nicht, aber ich fand am meisten. Ich bin gestern abgebrochen.
Ich fand die Selbstbefähigung am besten.
Es ist nicht die Glühbirne, die einen... Nein, nee, wir wechseln keine Glühbirnen. Wir befähigen sie, mit der Situation klarzukommen, ja, genau, und sich selbst zu wechseln.
Finde, ja, ich auch. Der ist am besten. Super. Geil. Ach, witzig. Ich hab heute das auch gegoogelt tatsächlich.
Aha, um siehst du
zu mal wissen, dass du das gemacht hast. Natürlich schon vor mir. Aber das war auch der, wo ich echt hängen geblieben bin. Den fand ich super. Der war wirklich gut. Ich kannte den natürlich auch noch nicht.
Nee, ich auch nicht. Ich habe mich mit sowas noch nicht beschäftigt. Aber ist ja auch, deswegen ist es ja auch gut heute hier, gell? Dass wir uns, ja, mal damit sehr beschäftigen.
Dass wir auch mal wieder up to date kommen hier. Was sonst, ja, okay, Witze betrifft. Sehr, sehr geil.
Also ich glaube, so die klassische Beschreibung ist also Birkenstock-Teetasse, Stuhlkreis, ganz wichtig. Ich hasse es übrigens, Stuhlkreise. Mhm. Ich habe das im Studium schon gehasst. Ja?
Ja.
Aber es gibt ja die Leute, die gehen da voll drin auf. Die brauchen bis keinen Tisch in der Mitte und so weiter.
Und auch immer diverse, das fällt auch mit darunter. Jetzt machen wir eine praktische Übung. Also ja. Übungen. Oh Gott, so viele Übungen über die letzten 10 Jahre. Das ist echt brutal. Und es reißt nicht ab. Das ist echt Wahnsinn. Aber ich finde, ja, diese Übungen sind ja auch noch ganz, ganz groß angesagt.
Ein Rollenspiel.
Rollenspiel auch, ja, wichtig.
Ganz toll.
Oh Gott, richtig. Es ist eine Übung. Oder Karten nehmen und beschreiben, was man damit verbindet.
Ja, das irgendwelche Bilder, ja, das machen auch die Supervisoren auch immer so, ja, jetzt nehmen,
ja, dann muss man
sich bitte ein Bild, wie ist heute, ja, ihre momentane Stimmung und beschreiben, genau, sie, bla bla bla. Mhm.
Das machen Aufstellungsgeschichten. Auch echt gerne. Ja, das machen wir immer gerne. Also ich hasse es, aber ich mache es auch immer gerne tatsächlich. Ich bin immer eine der Ersten, die sich meldet, eigentlich damit ich es hinter mir habe, aber ich bin trotzdem immer live dabei.
In meiner systemischen Therapieausbildung war das auch immer so und ich habe das echt irgendwie, mir hat das jetzt nie was gebracht. Es gibt ja Leute, die sagen, das bringt ihnen so viel und sie wollen üben. Ja, aber ich bin schon immer ein Typ, ich übe lieber in der Praxis an den Klienten. Ja. Und dann merke ich ganz schnell, was ist was, womit ich gut umgehen kann und was ist jetzt was jetzt nicht so mein Ding ist. Ich finde das immer so ein bisschen befremdlich, irgendwie das so mit Kollegen zu machen, weil die Situation nicht echt ist und da kann ich, und das habe ich halt immer im Hinterkopf, denke, das ist ja gar nicht so, nur gespielt und dann. Weißt du, wie ich meine?
Ich finde es auch ganz schwierig, weil man halt auch irgendwie so künstlich irgendeine Situation herstellt. Und ich tue mir da auch sehr schwer, also da was rauszuziehen, jetzt wirklich für die Praxis, wie man das in Zukunft handhabt oder so, ja. Also im Sinne von Lernen. Wo ich es manchmal ganz gut finde, das ist wirklich so klassisch Aufstellung eigentlich, sich in einzelne Rollen oder in einzelne Positionen reinzufühlen. Wie geht's denen vielleicht tatsächlich? Das sind ja dann immer nur so, ja. Von 1000 Optionen fühlt man vielleicht ein, zwei minimale Sachen, ja, in dieser Aufstellungssituation. Aber das finde ich manchmal ganz interessant und kann zu Aha-Effekten führen, sagen wir es mal.
Im
so.
Team finde, ja, ich das auch super, haben wir das auch ausgenommen
früher. Ja, aber ich finde jetzt auch so, um Alltagspraxis zu erlernen oder Handlungssicherheit, finde ich, ist Learning by Doing in der Praxis, in Life. Bin ich der Typ, ich profitiere da mehr davon, wie du
auch. Ich auch. Und absolut. Ich glaube, das ist auch, ich kann auch damit nicht umgehen, wo wir dann schon bei diesen unterschiedlichen Typen wären, die es so gibt von Sozialpädagogen. Das kann man natürlich jetzt nicht pauschal so sagen, ist voll überspitzt. Wir wollen es natürlich auch ein bisschen lustig gestalten. Gell?
Ja, das ist der Hintergrund,
also, genau. Es gibt sicher auch Leute, die von allen der Typen irgendwas haben und dann wieder einen neuen Typus bilden. Aber mich hat das auch immer so ein bisschen gestresst. Wir haben das in der Teamsituation früher öfter gemacht, alle auch Familientherapeuten, systemische, das war Voraussetzung oder zumindest systemische Berater. Und dann wurde natürlich viel Skulpturarbeit, also Aufstellung, wie du das genannt hast, gemacht, um zu gucken, wie geht's vielleicht einem Kind in einer Familie oder so. Dann gibt's halt die das so oberprofessionell dann machen, ja, die dann auch total sofort zu ihren Rollenhut da aufsetzen, wie sie das dann immer so schön nennen oder wie man das dann selber so schön nennt. Und Ich fand, also, ich konnte das dann manchmal auch nicht so ganz ernst nehmen, glaube ich. Und ja, ob das dann auch immer so ist. Ich habe mich dann oft auch gefragt, okay, vielleicht wussten auch schon Kollegen zu viel von dieser Familie und haben dann einfach auch viel hineininterpretiert, was sie selber, weißt du, wie ich meine, so für eine Idee dazu haben. Weil das ist ja auch sowas, was Sozialpädagogen so ein bisschen, wenn man sie besser kennt und mehr mit ihnen zu tun hat, so ausmacht, ist, dass ja dann viele oft so eine Idee von irgendwas haben und dann...
Und dann tendiert das Ganze in die Richtung.
Ja. Genau. Und das finde ich, das ist was ich ganz schrecklich finde, ehrlich gesagt. Aber
ja, das ist so eine Falle, wo man reintappen kann, finde ich. Das habe ich mir für später auch nochmal notiert, tatsächlich. Ja. Da möchte ich dann auch gerne nochmal drauf eingehen.
Ja. Okay, aber jetzt kommen wir nochmal kurz zu unserem, also die klassische Beschreibung in der Gesellschaft ist Birkenstock, Teetasse, Kaffeetasse, Stuhlkreis.
Ja, Schlabberlook.
Ja, so Ökos halt, so ein bisschen alternativ, plastic-free, habe ich noch aufgeschrieben. Ja, da gibt es ja so einen Typus, so Öko-plastikfrei und so weiter. Da kommen wir dann nachher noch näher drauf. Helfersyndrom hast du noch aufgeschrieben.
Habe ich? Echt, habe ich Helfersyndrom aufgeschrieben?
Vielleicht habe ich es auch aufgeschrieben und habe es vergessen. Nein.
Ja, aber ist, glaube ich, ein ganz klassisches Thema. Also, beziehungsweise trifft uns wahrscheinlich ein Stück weit irgendwie alle. Irgendwer muss es ja kommen. Ja, das Bedürfnis, dass man sich da mit der Gesellschaft auseinandersetzen möchte. Finde ich auch, ist ein wichtiger Punkt. Du hast noch Höhle aufgeschrieben. Da habe ich ein dickes Fragezeichen gemalt. Ach so, okay,
passt. Sind noch nicht so weit, Frau Ria.
Gut,
können Sie bitte nicht schon wieder.
Ja, sorry, ich habe...
Jetzt haben wir schon so einen krassen Plan und du greifst vor.
Ja, sorry, ich habe mir das hier nur noch mal in aller Kürze auf dem Papier zusammengekritzelt. Bitte? Ja, mach weiter.
Helfersyndrom. Du warst gerade am Reden.
Ja, Helfersyndrom. Soll ich das weiter ausführen? Mache ich gerne. ist, glaube ich, ein ganz großes Thema. Wenn man jetzt aus dem Grund die Sozialpädagogik wählt, und das ist mit Sicherheit bei den meisten der Fall, man will Familien helfen, geht uns allen so, oder man will Kindern helfen, Erwachsenen, älteren Leuten helfen, egal. Man möchte sie zu einer positiven Veränderung bringen, die dahin begleiten. Aber da kann man sich, finde ich, ganz schnell verlieren, weil ganz oft die Familien, die Leute, das Gegenüber sich entweder nicht helfen lassen möchte, ganz andere Vorstellungen von dem hat, was gut ist oder wo sie hinwollen. Und wenn man da nicht, finde ich, diesen etwas auf Abstand Blick hat und das auch einfach mal zulassen kann, dass es vielleicht nicht immer zu Erfolgen kommt, beziehungsweise dass Erfolge von meinem Gegenüber vielleicht auch ganz unterschiedlich gewertet werden, wie das, was ich jetzt als Erfolg sehen würde. Da kann man, glaube ich, dran verzweifeln, gerade wenn man vielleicht noch recht sensibel irgendwie ist. Und um es kurz zu machen, wir helfen nicht, wir unterstützen. Helfen tut vielleicht eine Freundin oder eine Mama, aber wir Fachkräfte, wir unterstützen. Und somit darf es auch mal nach hinten losgehen, was in vielen Fällen der Fall sein wird. Und das ist dann auch okay.
Ja, und ich glaube, ich habe da jetzt halt auch, während du geredet hast, sind mir 1000 Situationen aus der Arbeit in den Familien so eingefallen. Und es ist, glaube ich, auch das, was ich gerade an der Schule jetzt so mag, dass ich da so eine, ich habe da einfach eine Grenze, die automatisch gezogen ist, weißt du, wie ich meine? Und ich kenne da, also ich habe da schon so ein paar Kollegen im Kopf, die in der Arbeit in den Familien, also es ist ja in der Regel so, das habe ich ja in der ersten Folge schon beschrieben, dass man so einmal die Woche ungefähr als SPFH-Kraft in die Familie kommt und dann halt einfach Hilfe zu Selbsthilfe leistet. Ja, das ist halt so ein klassischer Sozialpädagogenbegriff, lösungsorientiert und Hilfe zu Selbsthilfe. Und da gibt's schon, also da habe ich schon einige Typen kennengelernt, die sich dann aufgeopfert haben. Also die dann wirklich mit denen da die Wohnungen entrümpelt haben und da aber sich auch nicht, ich meine, das kannst du ja machen, aber man soll ja die Familien schon dazu befähigen, dass sie sowas irgendwann auch wieder alleine hinkriegen. Und da, finde ich, sind ein paar Sozialpädagogen, also habe ich schon erlebt in meinem Leben, die sich das sehr schwer tun, sich da irgendwie auch wieder zu lösen, auch zu sagen, okay, mein Ziel ist es, darauf hinzuarbeiten, dass die nicht erst in 4 Jahren, sondern sobald es geht, irgendwie alleine klarkommen. Und deswegen muss ich mit ihnen gemeinsam erarbeiten, wie schaffen sie das dann? Das heißt, ich fülle denen nicht den Antrag aus, ja, sondern ich gehe mit ihnen zu einer Stelle, die sie dabei unterstützt, den Antrag auszufüllen, dass sie beim nächsten Mal alleine dahin gehen können. Ja, weißt du, was ich meine? Und ich entrümpel denen nicht die Wohnung, sondern ich schaue mit, also wo könnt ihr euch hinwenden, dass ihr da irgendwie, ja, wie machst du das jetzt am besten, dass du dir da Leute holst, die dir helfen, wie schaffe ich das, dass das ganze Zeug abtransportiert wird und so weiter und mache nicht alles für die, genauso wie ich mache mich nicht, wie sagt man, Ich mache mich nicht, also weißt du, wie ich meine?
Du lässt dich nicht vor den Karren spannen.
Nee, und ich mache mich auch nicht so zum Systemteil, dass ich halt...
Ah, okay,
ja. Dass es ohne mich nicht mehr geht. Und das ist auch ganz oft so gewesen, dass Kollegen dann, oh Gott, ich kann jetzt nicht in die Familie, oh Gott. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, also die mussten vor allem auch ohne mich leben. Also wenn es jetzt keine hochgradige Kindeswohlgefährdung oder was ist, dann ist es auch mal okay, wenn du mal im Urlaub bist oder keine Ahnung, halt mal nicht in die Familie kommst. Wenn
ich nicht, da sprichst du mir gerade echt aus der Seele, weil das hatte ich mir jetzt nämlich gerade auch nochmal notiert. Genau, weil ich bin nämlich genau so ein Typ, den du gerade beschrieben hast. Deswegen bin ich auch im Jugendamt, damit ich nicht Gefahr laufe, dass sowas passiert. Ja. Das hört sich blöd an, aber es ist so. So diese Arbeit in den Familien, ja, so sozialpädagogische Familienhilfe zum Beispiel. Ich habe das im Studium mal gemacht, eine Zeit nebenbei, und habe da ganz schnell gemerkt, das habe ich dir, glaube ich, damals schon zigmal erzählt, ich bin da einfach absolut nicht geeignete Person. Ja, jetzt nicht, weil ich fachlich total ungeeignet bin oder unfähig, aber ich bin genauso jemand, wahrscheinlich, ich bin, glaube ich, so eine Helfersyndrom-Person tatsächlich. Mhm. Wenn ich merke, ich habe jetzt mit einer Familie Beziehung aufgebaut und merke, mei, da ist jetzt so viel zu machen, jetzt müssen wir hier das da und du und keine Ahnung, und das ist doch eigentlich alles ganz einfach. Die Familien merken das auch sofort, ja. Und deswegen habe ich gerade vor den Karren spannen lassen, kurz so formuliert, weil bei mir war es tatsächlich in zwei Familien so, ja.
Das machen auch viele. Die sind ja nicht dumm. Also sorry,
natürlich, also man bietet es ja gewissermaßen an. Ja, ja. Warum sollten sie es da nicht annehmen? Ja? Und in dem Setting ergibt sich das dann und ja, das wächst dann und auf einmal, anstatt dass man die Familie jetzt selbst befähigt, ja, was ja das oberste Ziel sein soll, macht man sie letztlich abhängig. Und das ist, glaube ich, ein Fehler, der ganz oft passiert.
Ja.
Das ist jetzt nicht tragisch, wenn eine Familie abhängig von jemandem ist, die Wohnung zu entrümpeln oder sonst was, da geht jetzt die Welt nicht unter. Aber es geht genau in die falsche Richtung, wo es halt hingehen soll. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, sich dessen einfach bewusst zu sein. Ja,
genau. Ja, und das passt ja auch zu unseren, wir haben ja dann am Ende noch die Stolpersteine und Schwierigkeiten, und da passt es jetzt ja auch rein. Ich hatte auch mal eine Kollegin, die hatte eine Familie, also eine Mutter aus einem, die einfach schlecht Deutsch gesprochen hat, ja. Da musste man immer die Post lesen. Und das war echt so. Und eigentlich wäre das Ziel gewesen, sie zu befähigen, dass sie Deutschkurse macht, um es selber zu können. Aber die Kollegin ist da halt immer hingefahren und es gab eigentlich nichts zu tun, außer dass sie da die Post vorgelesen hat. Da dachte ich mir auch, also, das ist halt einfach am Ziel vorbei, weißt du, wie ich meine? Ja. Klar kann man da nett oder die Familien, die dann auch gerne sich halt irgendwo hinfahren lassen, weil sie kein Auto haben. Ja, ist auch ganz klassisch. Also das ist dann nicht mehr der Sinn der Sache. Und da neigen Sozialpädagogen schon sehr dazu, denen halt jetzt was Gutes zu tun. Weißt du, wie ich meine? Also wenn jetzt eine Mutter hochschwanger ist und die hat niemand, der sie ins Krankenhaus fährt, okay, dann fährst du sie dahin. Aber die müssen auch selber klarkommen und das können die in der Regel auch. Das ist für die halt schon so ein. Also ich denke mir, viele von den Familien wissen ganz genau, wie sie das auch gut ausnutzen können, oder?
Ja,
wenn
klar.
Wenn man es jetzt mal so überspitzt sagt.
Wenn sich's anbietet, würde jeder machen.
Ja, klar.
Und das ist halt, denke ich auch, das macht dann unsere Fachlichkeit genau in diesem Berufssetting dann aus und auch in diesem Aufgabensetting, dass man da abgegrenzt arbeitet, unterstützend und leitend, aber eben nicht sich vor den Karren spannen lässt, so wie es die liebe Ria ganz gerne getan hat.
Ich hatte mal ein Mädchen, das ich betreut habe, das muss ich jetzt einfach mal kurz erzählen, die auf so einem Aussiedlerhof gelebt hat mit ihrem Opa, weil ihre Mutter verstorben war, sie keinen Kontakt zu ihrem Vater hatte, ja, der wusste, glaube ich, schon, dass es sie gibt, aber hat sich nie um sie gekümmert, einfach, also die waren auch nie zusammen, die Eltern. Und ich kam in die Familie, als die Oma schwer krank wurde und es klar war, okay, also ich glaube, diese Oma wusste einfach, es dauert nicht mehr lang und ich sterbe. Ich glaube, es hat die gespürt und ich brauche jetzt jemanden. Mein Mann, der ist einfach, das war ja früher einfach auch so, dass die Männer jetzt nicht so diese Erziehungsaufgaben übernommen haben. Ja. Und bei der war ich dann, das war halt irgendwie, Mai, da hast du dich, die hat mir so, das war wie so, eine Ziehtochter dann fast schon, ja. Aber das war dann auch, als die Hilfe dann beendet war, okay. Aber es gibt sicher Familien, wo du mal mehr gibst, weil du halt wirklich so ein Helfersyndrom kriegst oder weil dich irgendwas so antriggert irgendwie, dass du, ja, dass sie dir einfach, dass du merkst, die braucht jetzt einfach jemand, der sich einfach um sie kümmert einfach, ja. Und das ist, finde ich, was anderes. Also das finde ich persönlich ist was anderes, aber das sage ich natürlich jetzt auch, weil ich das gemacht habe. Aber das kann ich ja auch machen, weil ich rede ja hier, also von dem her passt die Sache ja.
darfst du so formulieren.
Danke.
Aber das zeigt halt wieder, wie viele Grauzonen es da einfach gibt. Ja, man redet sich da so leicht jetzt, gell? Aber letztlich, genau, ist es immer ein Abwägen und immer ein Neubewerten und auch immer situations- und zeitabhängig, ja. Und auch wie man selber drauf ist, wie die Familien gerade emotional drauf sind. Ja, es macht unseren Job hier auch so spannend, muss man auch dazu sagen.
Eben. Was ich noch sagen wollte, das ist dir sicher auch aufgefallen, also das war jetzt, da bin ich mir jetzt echt unschlüssig, wenn du das googelst, ich habe typisch Sozialpädagoge gegoogelt und der kam echt immer oben, verdienen nichts. Haben kein Geld, haben immer zu wenig Geld, verdienen immer zu wenig, sind immer, also, und da ja, dachte ich mir, das ist ja, und es war so negativ besetzt. Also es war nicht so, ja, die Armen, und die sind ja eigentlich so, für die Arbeit, die die machen, verdienen die echt wenig, sondern es war so, ja, haben immer zu wenig und blablabla. Halt so, es war so negativ. Und da dachte ich, das wollte ich jetzt schon mit dir diskutieren, weil das ist ja irgendwie schon auch spannend, finde ich, so die Haltung. Und jetzt gerade, jetzt kommen wir doch wieder zu Corona, ist es ja wirklich in den Medien auf einmal, jetzt wo so eine Krise hier ist, werden auf einmal diese Berufe, was wir schon immer wussten, Altenpfleger und so weiter, die viel Erzieher, zu wenig verdienen für die krasse Pädagogen. Erzieher, Pädagogen, auf einmal hast du ja die, also da gab es ja eine Umfrage, habe ich gestern gelesen, und ich glaube 97% oder 98% der Deutschen haben abgestimmt, ja, die sollten mehr verdienen.
Ja, weil man jetzt auf einmal in den Fokus rückt, gell?
Ja. Ja, aber wie siehst du das? Findest du das auch so übertrieben, ja, dass die Sozialpädagogen immer sagen, sie verdienen zu wenig? Oder siehst du das, also unabhängig davon, dass wir natürlich gerne mehr Geld verdienen würden, aber...
Ich will jetzt da nichts Falsches sagen. Aber offen gestanden, also wenn du mir jetzt die Frage stellst, verdiene ich zu wenig Geld, würde ich jetzt sagen, nee, es ist eigentlich okay. Aber, was schon stimmt, der Einstieg ist so krass. Mhm. Also das ist mir schon aufgefallen, wo ich nach dem Studium im Beruf eingestiegen bin. Da war das Gehalt sehr, sehr niedrig. Gut, ich war immer so im Amtswesen quasi unterwegs, zwar in verschiedenen, aber letztlich immer im Amtssetting. Da steigt man halt mit der Zeit ein bisschen auf. Aber da zum Beispiel muss ich sagen, wie es jetzt ist, am Anfang war es, finde ich, wenig. Damals habe ich damit auch irgendwie, war ich zufrieden. Ich für mich jetzt hier als Jugendamt, ich finde es tatsächlich, ich kann es jetzt nicht ganz so nachvollziehen, dass wir grundsätzlich zu wenig, wahrscheinlich ja doch zu wenig gezahlt werden und
im Vergleich zu anderen Berufen wahrscheinlich.
Genau, und halt eben vielleicht auch wirklich zu wenig gewürdigt. Ja. Kann man sich auch raussuchen, welche Stimmen man hören will. Ich bin da immer eher optimistisch, aber... Man kann es auch anders sehen, muss ich auch sagen. Ich kenne jetzt nur meine berufliche Sparte tatsächlich. Mhm. Ich kenne andere, wo ich schon auch das Gefühl habe, das ist sehr, sehr knapp. Ja. Aber da hast du es, glaube ich...
Kommt halt auch drauf an, wo du arbeitest und so weiter und welcher Träger...
Total, genau, man kann es so schwer sagen, denke ich. Wenn du jetzt irgendwo bei einem Träger angestellt bist oder eben im Amtswesen oder in der Klinik, gut, da weiß ich es jetzt nicht, ja. Das ist alles sicher nicht weit oben angesiedelt jetzt vom Gehalt. Das will ich jetzt überhaupt nicht, dass man das falsch versteht. Aber ich würde es nicht pauschal sagen, dass wir massivst unterbezahlt sind, beziehungsweise ich denke mir halt, es gibt auch Berufssparten, denen geht es nochmal sehr viel schlechter. So. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt.
Aber, nee, ich glaube, das ist halt einfach schwierig, das jetzt so zu sagen, weil ich denke mir halt immer, es gibt schon entspannte Sozialpädagogenberufe, aber das würde ich jetzt auch nicht pauschal so sagen, weil weißt du, du kannst überall mal mit was Heftigem konfrontiert sein, was dich halt wirklich auch beschäftigt, ja, wo du halt auch, keine Ahnung, lass es sexuellen Missbrauch sein oder sonstige Themen, mit denen wir immer, oder krasse Gewalt an Kindern. Ich meine, das sind ja auch immer wieder Themen, die wir erleben, wo wir auch manchmal fassungslos einfach dastehen, gell, weil wir das gar nicht glauben können. Und das musst du ja auch aushalten können. Und ja, das ist halt die Frage, wie du das halt aufwiegst. Was ist mehr wert, ein Auto oder ein Mensch?
Weißt du, also genau, also ich finde auch, wenn ich mich jetzt mit meinem Bruder vergleiche vom Income her, brauche ich nicht anfangen. Ja? Da kann ich mich gleich begraben. Ja. Aber ich denke, das ist so eine grundsätzliche Ungerechtigkeit, die jetzt nicht viel mit dem Sozialpädagogenstand zu tun hat, sondern einfach mit unserer Gesellschaft, wo die Schere immer weiter auseinandergeht. Ja? Die einen Berufssparten, die ertrinken in Gehalt gefühlt, und machen jetzt irgendwelche eigentlich in unseren Augen echt unwichtigen Sachen oder zumindest nicht weltrelevanten Sachen. Wahrscheinlich sind die genauso weltrelevant, aber fühlt sich für uns nicht so an. Und wir machen eben aber auch sehr, sehr weltrelevante Sachen und ja, haben halt dann in dem Fall das Pech, dass wir keine 10.000 Euro im Konto haben im Monat. Ja.
Genau.
Nee, da spielt dann unser Herzblut dann wirklich mit. Also das denke ich schon. Wenn man das nicht hat, vielleicht an der Stelle noch, wenn man dieses Herzblut für diesen Bereich und für die Menschen und für den Job nicht hat, dann glaube ich, wird man jetzt auch hinsichtlich der Gehaltsfrage nicht glücklich. Wenn man sagt, das erfüllt mich jetzt aber, mir macht es Spaß, Erfolge zu sehen, Menschen eben zu unterstützen, da Erfolge zu sehen und auch, das finde ich, muss man auch hervorheben, ein wahnsinnig breit gefächertes mögliches Berufsfeld dann präsentiert zu bekommen, wo einem alle wirklich, ja, alle Richtungen offen stehen.
Ja.
Wenn man das zu schätzen weiß und darauf es anlegt, da tickt ja auch jeder unterschiedlich, dann wiegt es vielleicht auch ein bisschen auf, aber klar, aber die grundsätzliche soziale Ungerechtigkeit jetzt, was Berufsgehälter betrifft, die, da sind wir eher unten angesiedelt, würde ich jetzt schon so sehen.
Mich hat jetzt eher auch so erschreckt, dass das so negativ besetzt war, diese Kommentare. Aber gut, lassen wir es einfach mal so stehen, würde ich sagen.
Oder? Lassen wir mal so stehen. Ich mache mich da auch nochmal schlau. Es würde mich jetzt interessieren, tatsächlich.
Zur Klamottenfrage würde ich jetzt nur kurz sagen, okay, es gibt diese alternativen Ökos, die, aber jetzt muss ich jetzt persönlich sagen, es ist für mich jetzt nicht die Mehrheit. Also
gar nicht.
Ich habe alles schon erlebt von, keine Ahnung, tätowiert bis oben hin und von Schickimicki Blazer. Also ich glaube, das gibt alles. Das ist einfach was Persönliches. Sorry, aber diese Klamottenfrage und so und Dreadlocks und Birkenstock-Schuhe und so weiter.
Weißt du, wo die vielleicht ein bisschen mehr hinpasst, ist, also wenn ich das jetzt so höre, dann kommt mir mein Studium in den Sinn.
Ja.
Einfach wenn man Student ist, da sind mir am meisten solche Kollegen über den Weg gelaufen. Die einfach so einen ganz anderen alternativen Ansatz hatten. Jetzt so im Berufsalltag sehe ich die kaum noch. Oder gibt es auch, aber.
Aber es gibt es auch in anderen Berufssparten, die.
Exakt. Finde ich auch. Ist ein Klischee, was man eigentlich so nicht bestätigen kann.
Okay, aber dann kommen wir doch mal auf diese unterschiedlichen Typen, ja, die wir uns jetzt so ausgedacht haben. Und da ist der erste, wenn wir gerade dabei sind, der tiefenentspannte Ökotyp. Ich habe Höhle hingeschrieben, weil das ist ja sowas, was gibt's doch, hast du die im Studium nicht kennengelernt, die so diese Erlebnispädagogik-Schiene fahren mit Wildnis,
Hochseilgarten-Aktion.
Hochseilgarten, Klettern, was gab's denn dann noch alles?
Capoeira,
bla bla bla.
Also da war diese ganze Erlebnispädagogik-Schiene.
Und das sozusagen waren auch die mit den Dreadlocks übrigens.
Richtig, überwiegend. Aber ich habe auch mal so einen Kurs gelegt.
Birkenstock-Schuhe anhatten.
Doch, ja, ist ja egal. Bei uns schon. Aber die hat jetzt irgendwie tatsächlich, glaube ich, auch in die ganze Welt verschlagen. Also machen so Entwicklungshilfe, zum Beispiel betreuen nämlich Schulen irgendwo. Das ist immer nur das, was ich so über so Online-Geschichten miterlebe, wo ich halt mit denen connected bin. Mhm. Aber passt wie die Faust tatsächlich. Also da sind einige irgendwie da gelandet, wo ich sie mir immer vorgestellt habe, glaube ich.
Da habe ich auch manchmal so das Gefühl, dass die so auf ihrer eigenen Wolke schweben und das auch in der Arbeit tun und dann oft auch nicht glücklich sind, wenn sie in so Bereiche kommen, wo es dann doch so klare Hierarchien und Strukturen gibt und es klar einen Vorgesetzten gibt und du hältst dich an das, was der Vorgesetzte dir sagt. Die kommen damit überhaupt nicht klar. Und viele von denen haben das dann auch nicht mal gemacht. Oder die machen dann irgendwie so Wildnispädagoge und
machen dann so eigene machen eigene Angebote oder sogar Trägerschaften machen die dann auf oder suchen es zumindest.
Genau.
Aber, ja, das ist echt so. Genau, ich finde, das ist ganz wichtig, auch so ein bisschen so seinen eigenen Typen und seinen eigenen Wunsch zu kennen. Was will ich, wer bin ich, was will ich erreichen, in welchem Bereich möchte ich vielleicht? Weil, wie gesagt, damit genau diese Kollegen wahrscheinlich dann nicht perfekt im Jugendamt aufgehoben sind.
Vielleicht doch.
Ja, aber höchstwahrscheinlich eher nicht. Ich wäre jetzt auch nicht tatsächlich gut aufgehoben in irgendeiner Schulgründung in Guatemala. Ja, das wäre jetzt auch nicht meins. Ich brauche die Struktur und die Vorgaben irgendwie.
Ja.
Und da tickt einfach jeder anders und da ist jeder Typ auch irgendwie für sich so wertvoll. Ja,
aber das ist ja in jedem Bereich irgendwie, glaube ich. Also es muss ja nicht nur die Sozialpädagogen sein. Nein. Also jeder muss sich so seine Sparte suchen und gut ist es. Aber es gibt die auf jeden Fall, aber ich finde, es ist nicht die Mehrheit.
Nee, das sind eigentlich so Einzelne. Ja, hätte ich jetzt auch so
sagen. Die sind auch immer entspannt. Ja, es ist eigentlich immer alles entspannt. Punkt.
Die sind auch manchmal in Jugendhäusern, oder?
Ja, genau.
kompetent.
Die machen halt auch ich glaub, so, ja, so Freizeitmaßnahmen und so, halt so Jugend, nicht Jugendhilfe, sondern so, wie heißt das, offene Jugendarbeit oder so, wo du halt immer so Streetworker oder sowas.
Genau, genau. Da passen die zum Beispiel, finde ich, auch irgendwie gut rein.
Okay, was haben wir noch für einen Typ? Den überengagierten Theorien-Typ. Ja, es gibt ja auch so diese, die halt immer alles nach irgendeiner Theorie oder irgendein krasses Projekt, nach irgendeinem Buch oder was weiß ich, was sie gelesen haben oder irgendwie, weißt du, also, und die halt auch immer so viel labern. Oh, das ist ja auch was an Sozialpädagogen.
Das machen wir auch noch einen Podcast. Jetzt
werden wir denken, ja, was machen wir eigentlich jetzt gerade?
Wer im Glashaus sitzt, gell?
Ja, und die labern so viel. Das ist ja auch zwischen mir und meinem LMV immer so Thema.
Wenn wir LMV, MK, bitte.
LMV, MK.
MK.
LMV, MK. Ich rede immer so viel, auch wenn wir so Auseinandersetzungen oder Diskussionen oder Gespräche haben. Und das ist irgendwie so, es reicht halt.
Das packen die nicht.
Nee, das packen die nicht.
Das packen die nicht, deswegen hat es mein LM, nur LG. Mein Freund halt. Deswegen hat der Freund das mit dem Diskutieren, glaube ich, auch so benannt, weil das ist bei uns auch so. Ich rede immer und will alles zerfressen irgendwie und aufspalten und machen und tun. Und der ist irgendwie gefühlt schon seit 2 Stunden durch mit dem, was er sagen wollte.
Ja. LM. Weil wir machen ja lebensgeführte /Mann.
Dann kann ich auch LM sagen.
Ja, LM.
Also für alle nochmal zum Mitschreiben. Bei der Steffi ist es LMVMK, Lebensgefährte, Mann,
/Vater meiner Kinder.
Genau. Und bei mir ist es nur LM. Lebensgefährte, /Mann. So.
Ja.
Kurz. Punkt. Off topic. Gut. Ja. Aber die gibt's, diese überengagierten Theorietypen, die, glaube ich, ganz wichtig sind jetzt zum Beispiel für irgendwelche Projektarbeiten oder sowas. Die, also ich kann das ja zum Beispiel gar nicht, ja, da bin ich irgendwie, das interessiert mich nicht so. Mm-mm. Ja. Ich weiß auch nicht, warum, es ist einfach nicht so mein Feld. Dafür sind die mit Sicherheit top, aber genau, Praxisorientierung könnte da vielleicht ein bisschen schwerer fallen, beziehungsweise denen, die dann auch ziemlich fordern und ein bisschen das Konzept stören. So.
Ja, aber das Konzept ist ja passend, weil die brauchen ja für alles ein Konzept. Die brauchen für alles ein Konzept, die brauchen für alles eine Arbeitsgruppe und dann brauchen sie das und dann muss man das ja wieder diskutieren und das müssen wir dann, ja, dann brauchen wir nochmal extra Zeit dafür, müssen wir das nochmal zusammensetzen.
Ja, ja, und dann muss man das wieder auswerten in gemeinsamen Gesprächen und die Ergebnisse von der Auswertung, die werden dann wieder im nächsten Gespräch irgendwie ausgewertet und um dann das Meeting irgendwie abschließend nochmal auf die Reihe zu kriegen, muss es dann aber nochmal abgehalten werden und am Schluss steht dann ein Grillfeuer oder so.
Was?
Ein Grillfeuer.
Ja, mhm. Ja, okay. Also,
das ist jetzt voll gemein und überspitzt ausgedrückt. Also wie gesagt, wir dürfen das, weil uns geht es selber in der Praxis oft auch so, dass wir uns dabei ertappen, dass man immer alles durchdiskutiert und plant und macht und tut. Und eigentlich, wenn man sich denkt, jetzt kann man es eigentlich auch mal abkürzen. Und das
aber bei unserem Podcast läuft das, finde ich, weil wir diskutieren ja gar nicht lange. Wir machen es einfach.
Ja, das stimmt.
Wir labern halt jetzt viel rum, aber ich meine, das ist ja der Sinn von dem Podcast. Also das ist die Ausrede.
Das ist der Sinn von dem Podcast und unser Segen ist halt, dass du wunderbar schneiden kannst, ne?
Sehr praktisch. Ich weiß, jetzt muss ich jetzt mal kurz sagen, ich weiß schon, wie Rias Am ausschaut vorher.
Das wollte ich vorhin noch sagen, wo ich so gelacht habe. Genau, das habe ich wieder vergessen. Ja, erzähl mal, ich finde das super. Ich wurde psychisch analysiert nämlich.
Ich kann es nicht beschreiben, aber ich weiß vorher schon, wenn ich das sehe, das sind ja so komische Ausschläge, und dann ich sehe vorher schon, okay, jetzt sagt sie gleich wieder Am. Weil ich kann mich dann schon bereit machen und uns rausmachen.
Aber wir machen weiter.
Ich habe mir auch schon mal überlegt, sie alle zusammenzuschneiden und dann zu gucken, wie viel Zeit wir dafür uns gespart haben.
Ja, aber dann
oder
kannst du bitte...
wir machen sie so als Outro. Rias Ams,
Hallo? Wieso eigentlich nur meine Ams?
Was ich gerade sage.
Ich fühle mich hier gerade total diskriminiert.
Ja, okay. Also, der überengagierte Theorientyp.
Mhm. So.
Ja, manche Leute brauchen das halt auch einfach, dass sie sich an irgendwelchen Theorien orientieren können und so weiter. Ich bin jetzt nicht so ein Typ. Ich weiß eigentlich überhaupt nicht, dass ich für ein Typ von denen bin.
Ich habe schon eine Idee.
Wir haben noch den Alles-Zerreder.
Ja, genau. den alles, ja, das ist irgendwie, glaube ich, fast jeder von uns, oder? Also viele. Also ich bin sowas zumindest. Ich habe da Anteile vom alles zerreder. Die halt, aber das sind dann solche Situationen, wo du mit ein paar Kollegen oder im Team oder was auch immer zusammensitzt und eigentlich nach mühsamer Anstrengung ein Ergebnis gefunden hast. Zu was auch immer. Zu einem Fall, zu einer Teambuilding-Geschichte, whatever. Und dann willst du es abschließen und sagst, super, passt. Und dann kommt der alles zur Rede und sagt
ja, aber.
Und fängt bei 0. Nee, bei minus 10 fängt der dann an. Und dann hast du alles wieder von vorne anfangen. Und kommst zu einem komplett anderen Ergebnis. Und das Ganze passiert dann vielleicht 3-4 Mal und am Schluss hast du 4 oder 5 Ergebnisse, abschließende. Und die musst du dann wieder neu diskutieren. Aber ich finde die auch sehr witzig. Wie gesagt, ich habe auch selber echt Anteile davon. Ich finde es immer so witzig, dass ich mich selber über solche Kollegen oder grundsätzlich ganz allgemein Kollegen aufrege. Manchmal rege ich mich echt auf. Aber andererseits denke ich mir, ja, das ist ja auch nicht besser.
Also wir wollen ja jetzt dann noch so die Kurve kriegen zu den Teamsitzungen, ja, weil wir ja gesagt haben, also
ich mag noch vorher noch kurz, ist mir noch gekommen, so diese ganz Kreativen, die gibt's ja auch noch. Also so wirklich extrem kreative Kollegen, die wahnsinnig tolle Ideen haben, was man alles machen könnte. Hoffentlich gepaart mit Eigeninitiative, die das dann auch entsprechend umsetzen und nicht nur Ideen in die Welt setzen, die dann vielleicht mit dem Zerreder diskutieren, mit dem Erfolg, dass irgendwie nur diskutiert und kreativ gehandelt wird, ohne dass was dabei rauskommt. Die finde ich irgendwie, fand ich auch noch wichtig zu nennen. Also wirklich so ganz kreative Kollegen, das waren dann immer die in den Kunstprojekten zum Beispiel in der Uni, wo ich auch mit drin war, die dann vielleicht so heilpädagogisches Töpfern machen oder sowas.
Sollen sie jetzt nicht abwerten?
Jetzt komm mal bitte ganz kurz.
Nein.
Gibt es heilpädagogisches Töpfern?
Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht, weil wenn es das nicht gibt, dann bin ich jetzt keinem auf die Füße gestiegen.
Es gibt es nicht.
Es gibt inzwischen alles in heilpädagogisch.
Echt jetzt?
Also das Geilste war, was ich mal erfahren habe, das war heilpädagogisches Go-Kart-Fahren. Und das meine ich ernst. Das war in Österreich. Oder? Da gab es das. Dann gab es heilpädagogisches Go-Kart fahren.
Ich habe mir erst gedacht, die verarschen mich, aber
es gibt's.
Und deswegen, ich habe nicht so genau nachgefragt. Der ist halt einmal in der Woche auf die Go-Kart-Bahn und wurde da wahrscheinlich hinsichtlich Selbstbewusstsein und positiver Selbsterfahrung und sich ausprobieren und, weiß ich nicht, positive Erfahrungswerte
sammeln. Irgendwas halt.
Irgendwie positiv. So. Auf jeden Fall hat es mich schwer beeindruckt, deswegen. Aber ich will das dennoch jetzt auch nicht
runterlegen. Ja, halbpädagogische
Töpfer. Zum Beispiel. Aber einfach das Kreative. Das finde ich auch wichtig, weil das habe ich zum Beispiel irgendwie auch nicht. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, gerade eben für Projekte dann, die dann umgesetzt werden. Der Typ könnte ganz gut agieren, vielleicht mit den überengagierten Theorietyp. Weil der eine kann das Theoretische machen und der andere, der Kreative, macht dann die Praxis dazu. Das war's.
Okay.
Ach nee, halt, stopp, eins habe ich noch.
Heute bist du aber echt überengagiert.
Ja.
und kreativ, Steffi.
Merkst du was?
Also,
Nein, aber ich werde jetzt nicht lange ausführen, weil es erklärt sich von selber. Es gibt noch, finde ich, diese ganz straighten Typen, die so ein bisschen zack, zack agieren, eher so ergebnisorientiert sind und eben auch einfach mal einen Punkt machen wollen. Deswegen mache ich jetzt auch einen Punkt. Und die ständig kritisieren alles, alles hinterfragen, kritisieren. Und noch die immer wollen, dass alles gut wird. Da gehöre ich auch so ein bisschen dazu.
Ich auch. Ich bin so harmoniebedürftig, ganz schrecklich. Genau.
Ich habe es Harmonierer genannt.
Ja,
Harmonierer. So, die sind mir noch gekommen in meiner intensiven Vorbereitung bei meiner Fertigpizza.
Ja, und ich glaube, also ich habe jetzt immer so an ehemalige Kollegen gedacht, aber ich habe jetzt in der Schule ja gerade keine, sind nur Lehrer, das kannst du jetzt ja nicht vergleichen. Ich glaube, es gibt von allen so Mischformen auch. Ja, ich glaube,
es gibt überwiegend.
Ja,
absolut.
Ja. Aber wir haben uns jetzt ja gedacht, wenn du jetzt die alle in so ein Team reinsetzt, dann wird es manchmal echt anstrengend. Ja, also ich hab da noch so eine Situation im Kopf, da könnte ich mich bis heute noch wundern einfach, nicht aufregen oder sowas, sondern ich habe einfach nur den Kopf geschüttelt. Da saßen wir bei meinem alten Arbeitgeber in einem Team und ich weiß nicht, wie viele Leute in dem Team, keine Ahnung, so 10 bis 15, ist auch nicht immer jeder da. Und dann war es auch wieder so, Ja, das wurden halt dann bei den Teamsitzungen immer, ja, das sind die Themen und das handeln wir jetzt ab in der und der Zeit. Und wie gesagt, Teamsitzungen sind nicht beliebt beim Arbeitgeber, weil in der Zeit verdienst du kein Geld. Und dann ist es ja eh erstmal schon so gemütlich. Ja. Die Sozialpädagogen sind ja gern gemütlich. Ja, dann
ratscht man
erstmal ein bisschen.
Wichtig, ja. Gehört zur Beschreibung. Ja,
dann gab es immer Frühstück. Ja, erstmal wurde voll aufgetischt. Ja, und dann und bis du dann mal zum Punkt gekommen bist. Und dann hast du eben die Leute drin sitzen, die das voll genießen und erstmal hier Frühstück haben wollen. Dann hast du die Leute drin. Ich erinnere mich an eine Kollegin, die war so gepisst. Die saß schon von Anfang an so krass gepisst an diesem Tisch, wenn sie dieses Frühstück schon nur gesehen hat. Ja.
Können wir mal anfangen?
Es fing schon mal damit an, dass irgendwie Zeit um 8.30 Uhr geht's los. Sie saß um 8.30 Uhr am Tisch, ja, und um 8.45 Uhr kam dann mal der Letzte mit seinem Kaffee in der Hand rein. Ja, hat schon angefangen. Ja, so. Und die ist echt, du hast die gesehen, die förmlich gekocht hat, ja. Das ist dann schwierig, wenn du solche Typen, und die hast du in so einem Team, an einem Tisch sitzen, und wenn du da musst du echt eine gute Leitung sein. Und wenn du keine gute Leitung hast, dann verläuft sich das, weißt du, dann ist das ja ein Selbstläufer, das passiert gar nichts.
Ja, dann herrscht Anarchie, glaube ich
auch. Das ist echt krass. Und dann hast du eben diese Leute drin sitzen, die halt labern ohne Ende, die auch zu allem was dazu zu sagen haben und zu allem irgendwie auch was beizutragen haben. Und dann hast du immer die Leute drin, die halt vielleicht nicht so sind. Ich bin übrigens auch so ein Typ, also ich sag schon was, wenn ich was zu sagen habe, aber muss jetzt auch nicht überall was dazu sagen. Wäre ja auch krass, wenn ich zu allem was zu sagen hätte, finde ich immer.
Ja, geht mir auch so.
Und dann hast du aber auch die Leute da drin sitzen, die sich vielleicht auch einschüchtern lassen von dem Typen, der zu allem was zu sagen hat und halt dann nie ihren Mund aufmachen. Und darüber regen sich dann aber die zu allem was zu sagen haben, auch immer auf, dass es manche gibt, die nie was sagen. Wo ich mir immer denke, ja, du lässt sie ja gar nicht zu Wort kommen. Also,
und dann gibt es die Straighte, die am Explodieren ist.
Ja.
Und dann hast du ganz schnell eine ganz spannende und vielleicht auch kritische, nicht Thematik, sondern jetzt hast du wieder ein paar Äs, die du nicht rausstreichen kannst. Flair dann in der Runde.
Genau.
Ja. Also, und es dauert halt. Es dauert
lang. Ja, und wenn du wirklich auch viel zu tun hast und du dir denkst, also die Zeit könnte ich jetzt, und das war bei der Kollegin zu dir, dann irgendwann ist sie da, das war auch nicht okay, ja, ist dann irgendwann nicht mehr gekommen. Die hat sich dann in ihr Büro gesetzt und
gesagt, das Leben ist zu kurz.
Das war auch krass, weil dann sitzen halt die ganzen Sozialpädagogen, die dann harmoniebedürftig auch wieder alles analysieren müssen. Ja, was ist jetzt mit der los? Und warum kommt die nicht?
Das müssen wir klären.
Das müssen wir in der Supervision nächstes Mal dann ansprechen. Das macht dann
das ist auch so ein Ding übrigens. Wir müssen immer alles klären. Das ist auch immer wichtig
für uns. Muss immer geklärt werden. Ja, ist ganz wichtig.
Harmoniebedürfnis,
ja.
Ja, richtig, genau, da passt es dazu.
Ja. Aber was ich noch sagen wollte, ich wollte dieses Beispiel sagen und es war irgendwie auch eine Teamsituation und dann waren halt die Punkte, die halt aufgeführt werden und es ging um eine Hilfe, um ein Angebot eben von diesem Team. Und dann fing irgendwann, ich weiß gar nicht mehr warum, aus welchem Grund auch immer, also jede Hilfe, die wir angeboten haben, haben wir halt dann immer besprochen, ob es da irgendwas dazu gibt. Ja. Und dann kamen wir irgendwann auf diese Hilfe. Und dann fingen die auf einmal an, eine Befindlichkeitsrunde, Blitzlichtrunde zu machen zu dem Thema, ob diese Hilfe nicht eigentlich eingestampft werden könnte. Weil die will eigentlich eh niemand machen und es kommt nichts dabei rum. Es ist wenig Geld, was man dafür bezahlt kriegt und so weiter.
Also
es
hat völlig neue Atmosphäre.
Eine Stunde wurde dann jeder muss ja seine Meinung dazu sagen, ganz wichtig, wurde dann ausgiebigst darüber diskutiert, was jeder denn dazu meint, ob diese Hilfe eingestampft werden sollte oder nicht. Dann hat jeder da seinen Senf dazugegeben. Und dann habe ich irgendwann zu dem Chef, der auch mit am Tisch saß, gesagt, kurze Frage, aber steht es überhaupt zur Debatte, dass man diese Hilfe einstampfen kann? Und sagt er, nö. Die Hilfe bleibt. Dachte ich mir so, ist nicht sein Ernst jetzt, oder? Andererseits ist Menschen halt auch ja blöd. Auch in so einem Team. Ja?
Richtig.
Man sieht sich ja auch nicht ständig. Ja, das ist ja auch oft der einzige Moment, wo du dich mit Kollegen austauschen kannst und die siehst. Und dann willst du ja auch irgendwie so ein bisschen diesen typisch Sozialpädagog, du brauchst es halt dann irgendwie, diesen Austausch.
Und das ist auch wichtig, finde ich.
Also ja, finde ich auch. Ja, dass das Team halt einen guten Zusammenhalt hat. Ja. Das ist für das Team auch wichtig.
Und auch einfach dieser Austausch im Sinne von Psychohygiene auch mal zwischen den Türen und das, finde ich, gehört dazu.
Ja, also, finde ich auch. Ja.
Das darf man einfach, lebt Sozialpädagogik.
Finde ich auch. Und auch irgendwie mal drüber Witze zu machen, ja. Also ich möchte keinen Sozialpädagogen Ich wette, es gibt keine Sozialpädagogin, der sich nicht auch mal lustig macht über diese Situationen, die man da erlebt.
Nein, ja, das gehört einfach dazu. Humor nehmen. Ja, weil sonst ist es einfach doch zu ernst und auch zu tragisch hier und da. Also finde ich auch. Sehr spannend auf jeden Fall, diese verschiedenen Typen. Und wie du schon gesagt hast, Steffi, A, sind die von uns erfunden bzw. zusammengetragen. Aber ich glaube, wir haben den einen oder anderen vielleicht ganz gut getroffen. Mhm. Also jetzt nicht Kollegen an sich, sondern Typen. Ja, es gibt mit Sicherheit zigtausend andere, wenn man das so benennen will. Beziehungsweise natürlich hat jeder alle Typen irgendwie in sich drin.
Ja und es kommt ja auch auf das Thema drauf an. Es gibt sicher auch mal Teamsitzungen oder Zusammenkünfte, wo du halt schon viel zu sagen hast und wo du dann diejenige bist, die halt irgendwie die ganze Zeit das Wort führt und überall was zu sagen hat. Weißt du, wie ich meine? Das kannst du ja nicht so pauschal sagen. Und das gibt es ja in jedem Arbeitsbereich. Das ist jetzt halt nur auf Sozialpädagogen runtergebrochen. Es gibt auf jeden Fall tatsächlich diese Befindlichkeitsrunden vorher. Ist das bei euch nicht so? Also bei uns in unseren Teams gab es das immer so. Ja, wie geht's jedem heute? So wie es wir übrigens auch machen.
Typisch sozialpädagogisch.
Das hast du dir nämlich, dachte mir auch, okay.
Ja, schon, habe ich mir auch gedacht. Sehr fachlich wieder. Wir haben das bei uns eigentlich nicht.
Aber das ist auch eine andere Struktur irgendwie.
Gell? Wir haben eine andere Struktur. Wir haben bei uns einfach Falschbesprechungen. Bei uns ist das wirklich mehr so diese straight Schiene, muss ich jetzt einfach sagen. Also schon sehr kollegial, das ist uns sehr wichtig und auch viel Austausch wirklich zwischendurch und gegenseitige Unterstützung und Beratung. Jetzt so, wie geht's jedem? Das findet mehr so in diesen Tür- und Angelgesprächen statt.
Genau. Also Befindlichkeiten sind echt mega wichtig für Sozialpädagogen.
Ja.
Nur, dass ihr das alle wisst, aber wenn ihr selber Sozialpädagogen seid, wisst ihr das eh. Von dem her lassen wir das jetzt einfach so stehen.
Finde ich auch. Und kommen noch zu einem Aspekt, den ich auch ganz wichtig finde und spannend. Du hast es genannt Stolpersteine, gell?
Mhm.
Und Fallen, in die man vielleicht tappen kann, als
Sozialpädagoge. Das ist mir einfach ein Anliegen. Ich glaube, deswegen habe ich das so genannt, weil ich nämlich schon immer mal wieder so die Erfahrung gemacht habe, dass es halt auch Kollegen und Kolleginnen gibt, und das mag ich jetzt gar nicht abwerten, sondern es ist einfach menschlich und normal, die halt, glaube ich, so eigene Themen mit reinbringen und dann halt nimmer die Neutralität wahren, die wir halt eigentlich wahren sollten. Ich habe mir gedacht, ich mache das an meinem Beispiel. Ich kann das ganz offen auch sagen. Und zwar ist es so, ich bin ja Trennungsscheidungskind, das weißt du, und ich habe seit, keine Ahnung, wie lange, meinen Vater nicht mehr gesehen, seit ich so 10 bin oder so wahrscheinlich. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist das für mich natürlich so ein Thema mit diesem Vater, ja. Und ich habe dann irgendwie, einerseits ist es so, dass dich das vielleicht beflügelt. Ich habe zum Beispiel in der Erziehungsberatungsstelle mal gearbeitet und habe so Kindergruppen gemacht für Trennungs- und Scheidungskinder. Und da war das super, weil da war ich halt einfach, das war dann wie so eine Selbsthilfegruppe unter Kindern, ja, und es ging so drum, schau mal, es geht nicht nur mir so, sondern es gibt auch noch ganz viele andere Kinder, denen es so geht, und es ist ja dann auch was Entlastendes für Kinder, wenn die Eltern sich trennen oder scheiden lassen und gerade wenn es dann auch heftig abläuft. Da war es oft so, dass ich dadurch profitiert habe, dass ich selber die Erfahrung gemacht habe. Aber ich hatte bei diesem Fall, wo ich vorhin erzählt habe, lustigerweise, bei diesem Mädchen oder dieser Jugendlichen, wo die Oma dann auch verstorben ist, kurz nachdem die Hilfe begann. Da war dann natürlich, kam natürlich irgendwann das Thema mit diesem Vater auf. Und dieser Vater hat sich dann irgendwann gemeldet. Und ich habe gemerkt, dass ich die Tendenz aufkommen spüre, das eh als
Finger weg.
Ja, ich habe dann so gemerkt, so, boah, das wird eh nichts. Und ach, der verspricht jetzt nur irgendwas, was er dann eh nicht hält und so weiter. Das sind halt so Geschichten, da wo man schon vorsichtig sein muss, ja, dass man nicht in diese Falle tappt, dass man irgendwie Themen von sich auf jemanden anderen überstülpt, sondern man muss halt so viel, das heißt nicht, dass man solche Fälle nicht machen kann, sondern das heißt einfach nur, dass man sich dessen bewusst sein muss oder dass man das halt spüren muss. Es war dann leider bei dem Fall so, die haben sich dann wieder getroffen. Das war natürlich für mich, also das war dann super. Weil dann haben die sich wieder getroffen und haben sie eine super Beziehung aufgebaut. Ich dachte mir, ach cool, das hat mir dann selber so gedacht, so einen neuen Mut gegeben und so neue Hoffnung. Ja. Ich mir dachte, gut, siehst du, es ist nicht überall so.
Ja, geht auch anders.
Es geht auch anders und dann war es aber leider doch wieder anders. Naja, okay.
Man hätte es ja vorher schon gewusst.
Man entspannt.
Ja, genau.
Genau
eben.
Ich habe so mir dann nicht. Der Gedanke kam dann schon um, dass ich mir dachte, war ja klar.
War klar.
Und dann musste ich selber wieder, Also, und ich glaube, das ist halt einfach in so vielen Bereichen so, weißt du, jeder bringt da so sein eigenes Päckchen und seinen eigenen Rucksack mit. Und wie du vorhin schon so richtig gesagt hast, oft ist es ja auch der Grund, warum die Leute in den sozialen Bereich gehen, ja. Also, das muss man schon einfach mal ehrlich so sagen.
Ja, klar. Kann der erste ausschlaggebende Grund gewesen sein, ja, dass man in die Richtung tendiert.
Und deswegen finde ich auch immer, du bist gleich dran, Entschuldigung, ich rede gerade wieder
zu viel.
Red, Wahnsinn. Ich finde deswegen auch immer gut, wenn Sozialpädagogen selber Therapie machen oder selber Unterstützung haben oder keine Ahnung, Therapieausbildungen machen, wo du auch sehr viel Selbsterfahrung machst und dir deine eigenen Themen bewusst wirst und so weiter. War natürlich bei meiner systemischen Therapieausbildung, da wurde ja jeder, hat ja eine Familienaufstellung gekriegt von dem Leiter des Instituts, also jeder war da mal dran. Familienrekonstruktion hieß es da übrigens und da war natürlich auch mein Vater Thema. Wie hätte es auch anders sein können? Ich habe auch vorher schon versucht, es zu umgehen, aber es war dann so.
Aber siehe da, er ist es geworden.
Er ist Wahnsinn, es geworden.
Ey. Ja, das okay. Eigentlich nicht zum Lachen, aber wie gesagt, Humor muss einfach doch mit dabei sein. Weil, wie gesagt, es sind einfach auch kritische Themen mal, die einen auch wirklich persönlich betreffen.
Okay, aber hast du das auch schon mal erlebt?
Leute, ich die ihre auch,
eigenen Themen mitgebracht haben? Oder war bei dir schon mal so ein Thema, wo du gemerkt hast, das ist jetzt irgendwie, bin ich jetzt gerade
irgendwie... Ich weiß es von mir auch. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, sich dem wirklich bewusst zu werden und sich da wirklich auch mit sich selber auseinanderzusetzen. Was sind denn Themen, die mich irgendwie antriggern, die mich irgendwie auch fertig machen und dann vielleicht auch in der Fallbearbeitung und Begleitung der Leute dann hemmen oder falsch agieren lassen. Bei mir ist das... Ich weiß nicht genau, was herrührt, aber was bei mir einfach ist, ich weiß für mich, dass ich ganz schwer umgehen kann mit Klienten, die an psychischen Störungen leiden. Mhm. Also ganz konkret sind es wirklich so schwere depressive Episoden oder Borderline-Thematiken.
Ja,
das weiß ich von mir, das macht mich fertig und ich halte es nicht aus. Wahrscheinlich deswegen, weil es so gefühlt ausweglos irgendwie ist. Bei den Depressiven legt sich, ich spüre diesen Negativschleier, der über allem liegt, den spüre ich so krass und nehme den selber auch so krass wahr und das dämpft mich selber förmlich. Da tue ich mir ganz, ganz schwer, da wirklich fachlich und klar zu bleiben, ja, um mich da in diesen Strudel nicht mit reinziehen zu lassen. Und bei der Borderline-Thematik, da ist dieses Manipulieren. Beim Suchtthematik ist eigentlich ähnlich, wenn die Leute gelernt haben, strategisch zu manipulieren, aufgrund einer Störung, aufgrund einer Sucht, egal warum, machen die ja nicht böswillig, aber sie machen es. Und das macht mich fertig. Ich bin da immer sehenden Auges, also ich sitze dann immer so gegenüber solchen Leuten und denke, und die reden und ich denke, jetzt kommt wieder diese Manipulationsschiene und zack, bin ich drin und bin schon manipuliert. zehnten Auges, ja.
Okay.
Und das ärgert mich jedes Mal so dermaßen. Man kann dann schon wieder zurückrudern, das ist jetzt kein Weltuntergang, aber das sind Fälle, die finde ich so wahnsinnig schwierig und anstrengend und für mich gefühlt auch immer so ein bisschen ausweglos. Ja, da tue ich mir schwer. Und ich weiß für mich, dass ich bei diesen Fällen aufpassen muss und da genau hingucken und mich gegebenenfalls auch unterstützen lassen oder viel in Richtung Supervision hingucken oder kollegiale Beratung. Aber ich weiß es inzwischen wenigstens.
Ja,
ich fall immer wieder drauf rein.
Ja. Weil das wollte ich jetzt auch noch sagen, es gibt natürlich auch Themen, die erst aufkommen. Also das ist jetzt nicht so, dass du da vorher weißt, ja okay, das ist mein Thema. Also das ist sowieso nicht so. Ich glaube, dann musst du schon wirklich Therapie machen oder dich wirklich eingängig mit dir selber beschäftigen, dass du da irgendwie auch so ehrlich bist halt zu dir. Ja, also und das ist ja auch ein Thema von Sozialpädagogen, dass sie oft so unfehlbar sein wollen. Weißt du, wie ich meine? Also das ist ja so diese Haltung, die man so
ja, klar.
erwartet. Aber ich habe die Erfahrung gemacht in Familien, das sage ich dir ganz ehrlich. Ich bin da ehrlich gesagt oft offen mit Themen, die mich selber auch beschäftigen oder auch mit meiner Tochter. Also ich habe auch früher so Umgänge begleitet und oft mit im Pflegeeltern-Kontext. Und ich habe oft gemerkt, diese Pflegeeltern, die waren oft so froh, wenn ich gesagt habe, oh, das ist bei meiner Tochter genauso. Dann waren die oft so, dass sie gesagt haben, mein Gott, Gott sei Dank, also das ist einfach normal. Ja, Kinder in dem Alter sind ja nicht ohne. Und die waren dann oft so am Hin und Her überlegen, ist das Kind jetzt völlig geschädigt aus der Herkunftsfamilie und ist es deswegen oder ist es einfach eine normale Entwicklung von dem Kind? Und wenn du dich bei Familien oder bei Klienten, wenn du da einfach offen bist und sagst, hey, ich bin auch nicht perfekt und also bei mir läuft da auch irgendwie mal was schief, dann kommst du viel besser an, als wenn du immer so dieses Erhabene und ich bin ja also, weißt du, wie ich meine?
Diese Fachlichkeit auch mal weglassen und sich so auf die gleiche Stufe zu stellen. Also ich habe mich da habe ich auch sehr, sehr gute Erfolge schon erzielen können und habe das Gefühl, da fühlen sich die Leute wohl. Ja. Und das finde ich sehr schon immer so die erste Voraussetzung, dass sich Leute wohlfühlen, bevor sie dann aber auch von unserer Fachlichkeit profitieren können. Ja. Und dann haben wir, finde ich, die perfekte Mischung beieinander. Auch klarzustellen, das betrifft mich jetzt gerade im Jugendamt sehr oft, dass hier niemand erwartet, dass der andere perfekt oder gut sein muss und dass wir das persönlich auch sehr wohl nicht sind, also jetzt als Jugendamtsmitarbeiter. Das, da finde ich immer dieses auf die gleiche Stufe kommen auch nochmal ganz, ganz wichtig, um da einfach auch Vertrauen zu gewinnen. Und eine Offenheit und dann erst macht es auch Sinn, dass man gemeinsam irgendwo hinschaut. Ja,
mit dem ja und da habt ihr halt, da habt ihr als Jugendamt schon gegen viele Vorurteile anzukämpfen. Gell? Also das ist Wahnsinn. Also ich glaube, der Begriff ja alleine schon.
Ja, der ist einfach negativ behaftet. Ja, klar. Ist
so. Ich hatte mal eine Kollegin zu dem Thema jetzt einfach. Und also die hat, da war ich schwanger und habe einfach meine Fälle einfach gerade so alle übergeben. Und ich hatte einen Fall, wo es um sexuelle Übergriffe vom Stiefvater an den jugendlichen Stieftöchtern sozusagen. Und habe den, sollte den dann, es war alles Vorgabe von meiner Chefin, wer kriegt welchen Fall und so. Ich meine, da haben wir dann ja auch nichts mitzureden. Das denken, würden die Sozialpädagogen ja immer gerne alles mitentscheiden, aber es ist halt trotzdem so.
Eine Ansage her.
Ja, es muss auch einfach mal eine Ansage her und da können manche ganz schlecht damit umgehen übrigens. Und dann habe ich ja diesen Fall halt, er macht halt irgendwie Familienkarte, also macht halt ein Genogramm und zeigt es halt auch und dann gibt's halt, übergibt es die Akte und dann erzähle ich von diesen sexuellen Übergriffen und dann springt, das war eine neue Kollegin, die ist glaube ich einfach auch meine Elternzeitvertretung oder so gewesen, und dann springt die auf, fängt an wie verrückt zu weinen und rennt aus dem Raum und war weg. Dachte ich mir so, okay, sexueller Missbrauch ist jetzt, glaube ich, einfach was nicht ihr Thema ist, ja. Oder wo sie einfach vielleicht irgendwie Erfahrung hat. Und ich dachte mir in diesem Moment, okay, das geht gar nicht, dass die in so einen Fall, also in so eine Familie reingeht, wenn die da selber jetzt gerade noch so ein Thema damit hat. Und es war einfach ganz frisch. Also es war jetzt nicht so, dass das jetzt schon seit 2 Jahren bekannt war mit den Übergriffen, sondern es war gerade hochaktuell. Ja, ich dachte mir, wenn jetzt da noch eine Familienhelferin reinkommt oder eine Erziehungsbeistandschaft in dem Fall, die halt da selber so hoch emotional ist, dass sie sich von mir jetzt da nicht zusammenreißen kann. Also es klingt jetzt hart, aber dass sie von mir da jetzt hat, die kannte mich ja nicht. Also wenn du jetzt seit 3 Jahren schon Teamkollege bist, dann weinst du vielleicht auch mal voreinander, wenn du das hattest, aber die war ganz neu. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann halt meiner Leitung einfach gesagt, du pass auf. Also ich weiß es nicht, aber es war die und die Situation. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass die Kollegin halt den Fall übernimmt. Und das hat die mir bitter übel genommen.
Die Kollegin oder die Leitung?
Die Kollegin, die Leitung nicht. Die hat dann gesagt, du gehst nicht rein in die Familie, wie sie, als hätte ich auch gemacht als Leitung. Aber einfach, um sie zu schützen. Ja, das war jetzt nicht so dieses, du kannst es nicht, sondern es war nur so, okay, nee, das geht einfach nicht. Und ich finde, das muss auch gehen. In Fällen, wo du einfach irgendwie Leute kennst oder wo du einfach sagst, nee, geht gar nicht, ich habe da jetzt ein Thema.
Und da sind wir wieder beim Thema von vorhin. Idealerweise, das hört sich jetzt so oberlehrerhaft an, aber nur deswegen, weil wir selber halt die Erfahrung schon bei uns selber so gemacht haben. Und idealerweise kennt man seine Themen oder merkt selber, wenn ich jetzt irgendwie übermäßig emotional reagiere, dann das zu merken und da reinzuspüren und es entweder zu bearbeiten und den Fall zu übernehmen oder auch, ich finde, das ist völlig in Ordnung, ich habe das auch schon gemacht, zu sagen, es tut mir leid, ich komme da nicht klar, ich werde der Familie so nicht gerecht, ich werde mir nicht gerecht, ich werde der Familie nicht gerecht. Und man kann ja dann sich überlegen, ob man das angehen möchte für sich, um das zukünftig auch selber betreuen zu können. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, da diese Offenheit auch sich selber gegenüber zu haben, weil man schadet, im schlimmsten Fall schadet man der Familie, wenn man dann total überaufgeregt und dramatisiert da reinmarschiert, anstatt mit einem kühlen Kopf. Also das finde ich wirklich ganz, ganz wichtig. Das kann man gar nicht oft genug betonen. Da kann man viel, viel kaputt machen, wenn man Pech hat.
Ja, ja, und es ist ja auch okay. Also ich meine, ich finde, man kann ja froh sein, wenn man einen Arbeitgeber hat, der dann sagt, okay, es gibt ja auch Arbeitgeber, die sagen, es ist mir egal, du gehst da trotzdem rein. Ja. Und für mich war das dann schon hart. Es war dann für mich auch wieder hart, weil ich mir dachte, also für die kam das rüber, als wollte ich sie da jetzt irgendwie schlecht machen.
War jetzt nicht deine Absicht, gell?
Es war noch nie meine Absicht, jemanden schlecht zu machen. Und weil ich da einfach gar nicht der Typ dafür bin. Aber okay, also ich wollte da einfach sie schützen, wollte natürlich auch diese Mädels, die ich da lange betreut habe, irgendwie in guten Händen wissen und wollte nicht, dass es jetzt da keine Ahnung. Und die Leitung wollte sie auch nur schützen, aber die hat das halt ganz falsch aufgefasst.
Wie so war es ausgegangen? Halt, hat sie es dann übernommen? Oder?
Nee, sie hat es dann nicht übernommen.
Okay, finde ich dann auch konsequent. Ja. Aber ich denke, das sind so Erfahrungen, gell? Die muss man machen irgendwie. Also das hat man nicht automatisch auf dem Schirm. Nee. Also ich musste auch so das ein oder andere Mal in so eine Falle einfach reintapsen. bis ich mir dann auch zugestehen konnte, also A, ist einfach mal zu merken, das ist jetzt richtig schiefgelaufen, wie zum Beispiel diese Betreuung, Familienbetreuung, wo ich vorhin schon gesagt habe, wo ich einfach gemerkt habe, okay, ich bin viel zu nah dran, ich bin Teil vom System geworden und eigentlich, ja, also profitiert halt offen gestanden diese Familie jetzt von mir nicht, was jetzt auf Nachhaltigkeit zielt. Ja, ich finde, man darf diese Fehler machen und wichtig wäre es halt, sie dann auch mal zu erkennen und dann für die Zukunft einfach zu im Hinterkopf zu haben. Ja, dass man sich da einfach gut einschätzen kann. Das sind einfach unsere eigenen menschlichen Themen, die wir haben in Verbindung mit unserem fachlichen Auftrag. Also gehört dazu und darf man haben und soll man haben und soll man kennenlernen und auch zugestehen und aussprechen. Finde ich wichtig. Ja. Ich wollte ganz kurz, wir hatten es vorhin schon angedeutet, aber es ist mir wichtig, das nochmal zu betonen. Auch nur so eine Falle, da bin ich auch oft reingetappt, dass man, wenn man jetzt mit dem Gegenüber arbeitet, egal in welchem Bereich, mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, Familien, Alten, wurscht. Man will ja irgendwo hinarbeiten. Man ist ja nicht umsonst an den Menschen dran. Man will ja irgendeine Aufgabe hat man. Und zu diesen Aufgaben gehört meistens, dass man irgendwelche Ziele verfolgt und irgendwo hinarbeiten möchte. Und ganz oft, finde ich, passiert, mir ist es oft passiert und ich erlebe es auch im Alltag heutzutage bei verschiedensten Kollegen, dass wir uns Ziele überlegen, was wir jetzt wollen, in Anführungsstrichen, alles im Guten, Thema Helfersyndrom, was die Familie am besten jetzt erreicht. Ich sage jetzt Familie, weil das ist mein Kontext. Ja. Kann man auf alles übertragen. Sprich, man hat so eigene Mindeststandards oder Standards, die man eigentlich erreicht haben möchte. Das möchte man dann auch fürs Gegenüber so und hängt denen dann quasi Ziele hin oder Standards hin, die jetzt erreichen sollen, ohne überhaupt darauf einzugehen, ganz ehrlich, was wollen die eigentlich und was können die eigentlich? Ja. Ja. Mir fallen jetzt keine Beispiele ein, aber ich finde, es ist einfach ganz wichtig, dass die Ziele wirklich an den Leuten orientiert sind, die man begleitet, am bestenfalls mit denen erarbeitet sind und mindestens absolut realistisch sind. Und man darf das in keinster Weise mit seinen eigenen Mindeststandards oder Standards vergleichen. Das fand ich jetzt einfach nochmal wichtig am Schluss, weil ich finde, das muss einem auch erstmal bewusst werden mit der Zeit. Ja. Weil nur so kann man erfolgreich arbeiten und hat Erfolgserlebnisse.
Ich glaube, das ist auch was, wo man jetzt noch stundenlang drüber reden könnte.
Richtig.
Das Thema. Weißt du, weil das ist ja, das, also da könnten wir ja, wenn wir jetzt unsere Arbeit in einer Podcast-Folge beschreiben könnten, dann würde das nicht viel spannend sein. Weißt du, wie ich meine?
Ja, und dadurch kommen also auch nochmal Unterthemen auf und das sind alles nochmal Dinge und oder teilweise waren Sachen dabei, die wir vielleicht auch einfach separat uns nochmal anschauen.
Ja, und vielleicht, um jetzt mal wieder unseren Aufruf zu starten hier, liebe Hörer, vielleicht sind ja heute mal Sozialpädagogen dabei, die sich da irgendwie wiedererkannt haben oder irgendwas dazu beitragen möchten und sagen möchten, ob wir spinnen, was wir da eigentlich für Behauptungen aufstellen oder keine Ahnung. Ja.
Vielleicht haben wir Typen vergessen.
Genau. Mhm. Wir freuen uns über Nachrichten, Fragen, eigene Geschichten. Eigene Geschichten finde ich, also ich persönlich finde eigene Geschichten immer am spannendsten. Du?
Ja.
Bitte gerne mailen auf der E-Mail-Adresse mail@socialsisters.de. Was ich jetzt noch sagen wollte, ich glaube, eine der wichtigsten Eigenschaften von Sozialpädagogen sollte es sein, sich gut in sein Gegenüber und dann seine Situation hineinversetzen zu können und sich auf die, so wie du gerade gesagt hast, Ebene herabzulassen.
Wollte ich jetzt gerade sagen?
Nein. Auf die Ebene zu begeben, auf der sich dein Gegenüber halt sich befindet. Und es gab schon Familien, die ich betreut habe, da war es einfach wichtig, dass ich denen gesagt habe, was so voll untypisch sozialpädagogisch übrigens ist, okay, also ich komme nächste Woche wieder an dem und dem Tag, bis zu dem Tag haben sie das und das erledigt. Punkt. Und sie haben das gebraucht. Die konnten nicht damit umgehen, dass ich, dass wir jetzt da, und wenn ich das bei einer anderen Familie gemacht hätte, die hätten mir nie wieder die Tür aufgemacht. Und ich glaube, es bedarf eines hohen Gespürs, wie dein Gegenüber so tickt, ja. Und das finde ich, kriegst du ja schnell raus. Durch ein bisschen fühlen und so weiter. Kann ich mit dem jetzt auch mal Klartext reden oder geht das bei dem gar nicht? Es gibt ja Familien, da kann man einfach sagen, also passen Sie auf, ich merke, hier ist das und das und ich finde das kritisch. Und es gibt Familien, da kannst du nur irgendwie durch die Blume und ganz freundlich und höflich und viel positiven Wertschätzen und so weiter an die rankommen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste.
Ja, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Bei uns im Team wird es immer so nett benannt, dass man Wir wollen neugierig sein und haben Interesse an unseren Familien oder an den einzelnen Leuten, an den einzelnen Situationen. Und das, finde ich, sagt ganz viel aus, weil wenn du da einfach diese Neugier hast, das Interesse hast, die wirklich individuell kennenzulernen, dann kannst du die nämlich auch individuell mit denen gemeinsam arbeiten und eben auch realistische Ziele definieren, wo man dann auch hinkommen kann.
Aber ich sage dir, also es ist meine Meinung, es macht was aus, ob du das wirklich hast, das Interesse, oder ob du das nur spielst.
Absolut. Und das muss authentisch sein. Und das ist die Grundvoraussetzung, dass du diese Empathie, dieses Einfühlungsvermögen auch dann haben kannst, ja, oder hast und mitbringst. Ja. Also das muss wirklich authentisch sein. Und wenn du das mitbringst, dann, finde ich, hast du sogar irgendwann auch so eine tragfähige Beziehung und Authentizität.
Authentizität.
Das ist, wieder so ein Wort, auch so eine Marotte von mir. Ich werfe immer mit Fachwörtern um mich, die ich nicht aussprechen kann. Ja. Oder deren Bedeutung ich nicht kenne. Nein, aber wenn du diesen Zugang zu den Familien hast, dann weißt du, was du ihnen, wenn du ihnen auch mal eine Ansage machen kannst, ob sie das brauchen. Und dann lassen sie es aber auch zu. Ja. Also wie gesagt, das sind alles, das muss hart erarbeitet werden, aber das ist ja das, was so Spaß macht. Also das ist das, was mir persönlich Spaß macht an der
mir auch.
Pädagogik.
Du wolltest dich noch, wolltest noch eine gegenseitige Beschreibung?
Ja.
Willst du die jetzt weglassen oder was?
Ich will die jetzt weglassen. Weißt du, wie wir das machen? Wir nehmen die nächstes Mal irgendwo zum Eingang mit. Das finde ich gut.
Das ist eine sehr gute Idee.
Einfach, dann haben wir nochmal so den Bezug zu heute. Wir können uns nochmal Gedanken machen.
Jetzt machen wir noch Gedanken.
Aber das wäre jetzt so die Idee, weil ich glaube, es ist eh schon sehr lang.
Nächste Woche beschreiben wir uns noch, was wir für Typen sind.
Genau, finde ich auch gut. Ich sag, was die Steffi für ein Typ ist und die Steffi sagt, was ich für ein Typ bin.
Das ist eine sehr gute Idee.
Es wäre jetzt natürlich auch der perfekte Abschiedsmodus gewesen, von dem wir immer reden, aber nee, wir heben es uns auf. Ich finde es gut als Einstieg nächstes Mal.
Ja. Wir wollten ja noch über die neuesten Corona-Verschwörungstheorien mit euch sprechen und haben uns jetzt aber gedacht, das machen wir jetzt nicht, dass wir da jetzt irgendwelche Verschwörungstheorien googeln. Aber wir haben eine eigene Verschwörungstheorie gestern entwickelt.
Ja.
Dazu muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Gestern war wieder Mädelsabend mit den anderen zwei Mädels.
Eine ganz individuelle übrigens.
So. Ja, liebe Grüße an dieser Stelle. Okay, es ist so. Iria und ich, wir kennen uns jetzt ja schon
100 Jahre.
Ewig lang. Was ja auch der Grund ist, dass wir diesen Podcast machen. Und wir waren, glaube ich, erst einmal zusammen im Urlaub, gell?
Also in einem richtigen Urlaub jetzt.
Also mal abgesehen von allen guten Urlauben. Okay, es gibt so ein neues Lieblingsreiseziel von der Steffi. Und
sie spricht jetzt schon von sich in der dritten Form. Das ist gut zu wissen.
Es gibt ein neues Lieblingsreiseziel und ich muss kämpfen mit den Tränen, weil ich große, schlimme Befürchtungen habe. Auf jeden Fall, diesem Lieblingsreiseziel gibt es ganz viele Meeressäuger. Delfine und Wale und die Ria und ich, uns verbindet, was die anderen zwei Mädels übrigens nicht haben, uns verbindet so eine Meeressäuger- und Pferdeleidenschaft.
Ja, das stimmt.
Mehr Pferde.
Das stimmt eigentlich. Ist mir jetzt so noch nie aufgefallen. Also ich weiß es natürlich, aber das ist nochmal on the top irgendwie, gell? Die Pferde und die Wale und Co.
Ja. Genau. Also lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall da, wo wir mein neues Lieblingsreiseziel ist, da gibt es ganz viele Meeressäuger, Delfine und
Pferde. Komm zum Punkt.
Ja, Entschuldigung, wenn du mich noch unterbrechen würdest, dann wäre ich so lange bei dem Punkt. Auf jeden Fall haben wir unseren Sommerurlaub geplant für 2020 und haben uns gedacht, okay, wir fahren da jetzt hin, krasserweise. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wieso mache ich es nicht einfach so, dass ich mit der Ria eine Woche vorher schon dahin fliege und wir dann eine Wal- und Delfinbeobachtungswoche machen. Zusammen Mädelsurlaub, coole Ferienwohnung, mega cooler Ort. Und wir haben das gebucht und wir haben gestern festgestellt und haben gedacht, krass, wir haben das gebucht. Wir haben das gebucht. Wir haben das gebucht. Es kam eigentlich nichts mehr
passieren. So weit waren wir noch nie.
Dass noch
so
nie.
Fix und konkret war. Also es war in trockenen Tüchern. Es war in trockenen Tüchern. Endlich, nach Jahren. Ja.
Und ich sage euch, an diesem Tag ist Corona ausgebrochen.
Wahrscheinlich. Und das
ist
war
passiert.
Der Grund.
Weil ich glaube, wir können nicht fahren. Und ich habe echt immer mehr Sorge, dass wir nicht fahren können. Es ist echt scheiß.
Ich habe immer noch so ein bisschen optimistisch bin ich immer noch. Aber nee, es zeichnet sich ab, weil es halt auch so ein Corona-Krisenland ist tatsächlich. Und es ist wirklich ein bisschen das Worst-Case-Szenario deutet deutet sich irgendwie an allmählich und dass das halt nicht klappt. Wahrscheinlich ist Corona nur deswegen ausgebrochen, damit wir okay, wieder also wir unseren Mädelsurlaub ja. nicht machen können. Damit das Schicksal möchte nicht, dass wir unseren Mädelsabendurlaub,
Mädelsabendurlaub. Wir hatten sogar schon den Plan, einen Podcast von da zu machen. Mein ja. Gott.
Leute. Es war alles geplant, es war alles, es ist auch so, es ist alles gezahlt, ja.
Ja.
Also es ist wirklich frustrierend. Ja. Aber Steffi, was meinst du, wie groß die Freude ist, wenn es dann doch noch klappt?
Ja, aber wenn, dann wollte ich noch jetzt hier festklopfen, damit das auch gleich alle hören. Wenn es jetzt nicht klappt, wir buchen dann gleich für nächstes Jahr, gell?
Ja, klar. Eh klar. Wir bleiben da dran. Mal gucken, welcher Virus dann wieder freigesetzt wird.
Nein,
es ist, oh Gott, es ist gerade fast ein bisschen zu krass, gell? Es ist zu lächerlich, beziehungsweise zu zynisch, wenn man das so sagt.
Nein.
Sehr ins Lächerliche gezogen. Nein, ich finde, das darf man auch mal so sagen.
Darf man auch mal so sagen. Aus Frust.
Naja, okay. Vielleicht klappt es ja noch.
Jetzt sind wir mal optimistisch.
Wir sind jetzt optimistisch. Es ist auch blöd, jetzt mit Depri aufzuhören.
Übrigens. Ja.
Sind wir wieder fröhlich?
Ich überlege gerade, ob mir noch irgendwas vom ach ja! Mir fällt noch was ein zum Abschluss. Wir haben ja eine E-Mail gekriegt. Ja, wir haben eine E-Mail gekriegt. Danke übrigens an dieser Stelle an meinen LMVMK. Der hat uns tatsächlich, nachdem er den Podcast nicht angehört hat, eine E-Mail auf unsere mail@socialsisters.de E-Mail-Adresse geschrieben und hat geschrieben, langsam wird's ja. Es ist echt ja. krass gewesen.
Der Satz ja, das ist wieder typisch. Das ist fast so gemein wie das, was meiner vorhin gesagt hat.
Ja, langsam wird's ja. Ich habe echt gedacht, jetzt geht's los hier.
Und dann hat er auch noch kritisiert, dass wir ihn da benennen, anstatt dass der ja. hier mal irgendwie gerührt ist und dankbar, dass er hier mit dem Podcast als LMVMK
zum Ablesen. LMVMK. Liebe Social Sisters, wird ja langsam, außer dieser Running Gag auf meine Kosten, Freund, Lebensgefährte, Vater meiner Kinder, absolute Frechheit.
Tja. Das wirst du schon noch zu würdigen wissen, wenn er irgendwann einen weltberühmten Podcast genannt wird.
Ja,
eben.
Soll ich mich so anstellen? Hat dein LM sich's eigentlich auch angehört?
Offen gestanden auch immer nur teilweise. Der ist okay. Der ist tatsächlich kein Hörer. Der mag sowas nicht. Aber ich bleib dran. Was er tut, das muss ich jetzt mal positiv hervorheben. Mhm. Er will immer unbedingt wissen, was die Themen sind. Und also eigentlich lässt er sich von mir den Podcast immer erzählen. Lass immer wieder beim Thema von Karren spannen lassen.
In diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns wieder in Ria und Steffi Manier. Du machst es ja immer ein bisschen ausführlicher als ich, also bitte.
Ja, ich habe mir jetzt gedacht, ob ich heute mal auf die knallharte Tour versuche und einfach nur tschüss sag, aber dann musst du jetzt noch irgendwas dazu sagen, dass ich das nicht ganz so hohl anhöre.
Also immer der das Intro macht, muss auch hinten raus lang labern.
Ist eigentlich eine Idee, genau. Dann mach mal. Also von meiner Seite, ciao, schön war's. Ich freue mich aufs nächste Mal und die Steffi darf jetzt lang labern.
Ich laber aber nicht lang, sondern ich bin ja nicht so der Typ der langen Worte. Deswegen mache ich es jetzt einfach kurz. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder zuhört. Und wir freuen uns besonders über Nachrichten und Bewertungen. Nachrichten bitte auf die Mailadresse. Hier, wie heißt die?
Ich weiß sie immer noch nicht aus, wenn ich warte. Social
Nein.
Sisters
to Mail.
Das wird dein Part und bleibt dein Part.
mail@socialsisters.de. Und das ist übrigens, habt ihr sicher schon analysiert, so typisch, ja, dass die Ria das immer noch nicht weiß.
Ja. Ja. Kann ich jetzt gar nicht so abstreiten.
Kannst uns gar nichts dazu sagen. Und wir wünschen euch eine gute Woche. Wir melden uns in einer Woche wieder. Das wird wahrscheinlich nicht für immer so bleiben, aber jetzt erstmal Corona sei Dank, machen wir wöchentlich einen Podcast.
Juhu!
Thema wissen wir noch nicht.
Genau. Wir lassen uns selber überraschen. Mal sehen. Aber wir kennen die Intro-Frage schon mal oder Eingangsfrage.
In diesem Sinne, also, vielen Dank fürs Zuhören. Lieben.
Macht's gut. Schön war's und bis nächste Woche.
Nächste Woche. Tschüssi.
Übrigens, die Steffi ist manchmal schon so ein Zerreder, entsprechend, was sie gerade verneinen wollte. Tschüss.
Na, du spinnst.
So echt. Von wegen immer kurz und knapp. Ich hab dich sehr lieb, aber immer nur kurz und knapp, das liebt ihr beide nicht. Boah, hey, ich meine, Nase juckt, wehe, du nimmst es mit rein. Die ist schon ganz rot. Normalerweise werde ich immer.
Siehst du das? Jetzt hast du es aber gesagt. Weißt du, hätte ich sagen dürfen, wehe, du nimmst es mit rein.
Ja, super. Ja, wenigstens ist es kein Videopodcast. Eben, ja.
Sieht ja niemand da die Nase.
Eben.